So, liebe Freunde, womit fangen wir heute an?
Wir fangen erstmal an, indem wir uns bei unserem Sponsor bedanken. Das ist mal wieder Readly. Das sind quasi unsere Partner, kann man ja schon sagen. Falls ihr Readly nicht kennt, Readly ist eine Flatrate, mit der ihr auf euren Geräten, auf dem Handy, auf dem iPad und auf dem Computer fast 5000 Zeitungen und Magazine und Zeitschriften lesen könnt. Eine Flatrate kostet im Monat 9,99 €. Da sind einige interessante Sachen dabei, sehr, sehr viele Filmzeitschriften auch, sehr viele Computerzeitschriften. Die Wired ist dabei. Ja. Gary, du hast eine Zeitschrift
entdeckt. Ich habe heute Morgen tatsächlich so eine Hipster-Filmzeitung, die es tatsächlich nur im Bahnhofsbuchhandel bei uns gibt, weil es eine amerikanische Hipster-Filmzeitung für Cineasten, die nennt sich Little White Lies. Selbst die ist bei Readly. Und Little White Lies hat das Besondere daran ist, die haben immer einen Themaschwerpunkt. Und der aktuelle Themaschwerpunkt ist Mank, zu dem wir bestimmt vielleicht gleich auch noch das eine oder andere Wort verlieren werden.
Oder auch genau, nicht. Genau. Und das heißt, ihr könnt also auch vor allen Dingen auf internationale Zeitschriften zugreifen und zwar dann sofort, wenn sie rauskommen und nicht darauf warten, bis sie euch geliefert werden. Wie zum Beispiel die Empire auch, also sehr, sehr viele Fachzeitschriften für euch. Der erste Monat ist für unsere Freunde kostenlos. Nee, der ist generell kostenlos, glaube ich, für alle, oder? Wenn man das ausprobiert.
Nee, der ist, wenn man diesen Link folgt, readly.com/Streter Bender Streberch, Streter tatsächlich mit Ä geschrieben, das muss ich immer wieder erwähnen, weil man automatisch immer AE schreibt.
readly.com/Streter Bender Streberch ist der erste Monat umsonst, plus 10% auf die ersten 3 Monate. Das ist ein sehr gutes Angebot. Ihr könnt Readly monatlich kündigen, das heißt, wenn euch das nicht gefällt, ist keine Abo-Falle und ihr könnt die Sachen auch downloaden für unterwegs, falls ihr nicht online seid. Ja. Und es gibt ein, das finde ich besonders toll, es gibt ein Familien-Account, 5 Profile für die ganze Familie inklusive. Ja. Also wir machen für Readly sehr, sehr gerne Werbung und ist eine tolle App und vielen Dank.
Hier kommt ganz kurz der Pro-Tipp des Monats ist die Zeitschrift DWJ. DWJ für Schießsport, Sammeln, Recht und Jagd. Mit beunruhigenden Headlines wie Endlich serienreif, Glock 17 Gen 5 von Umarex. Oder auch Ideal für 25 Meter, Hämmerli XS in 4 Versionen. Da geht's... Oder hier, zum 100. Geburtstag von Jeff Cooper. Waffe und Freiheit als Einheit.
Auch okay. das gibt es bei Readly.
Also ist mit drin.
Für Leute, denen John Wick zu friedlich ist, gibt es auch solche Magazine. Und es gibt Angelmagazine und es gibt alle möglichen, weiß nicht, Uhrenmagazine, wobei ich immer nicht weiß.
Angeln was und Uhren. Lachse Angel mit Rolex.
Lachse,
sieh dir das an.
Ja. Schau mal hier, guck mal, wie viel Uhr ich nicht gefangen habe. So was gibt es alles bei Readly. Also danke fürs Sponsoring, liebe Freunde von Readly. Und jetzt geht's los mit Podcast Nummer 81.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Allerdings war das sehr, sehr clever gemacht bei Last of Us, dass man den ganzen Leuten, die man da so umbringt, dass man denen praktisch auch immer so eine kleine Backstory jetzt mitgibt. Und so, Cathy ist tot, nein!
Das sollten sie bei Call of Duty auch machen, dann würde so eine Partie nie enden. Ja. Du hast Steve erschossen. Steve hatte 2 Kinder und einen Sittich. Er lebt in der Nähe von Chicago, war ein glücklicher Mann, liebevoll und gut zu Kindern. Weißt du, du hast im Spiel den weggesnipert. Das wäre richtig gut. Dann geht so eine Runde 5 Stunden und jeder wird dir einmal vorgestellt.
Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Mir ist aufgefallen, ich habe in unserer Lost-Episode habe ich mal reingehört und festgestellt, dass ich unheimlich oft, und dafür werde ich immer für meine Frau kritisiert, von meiner Frau kritisiert.
Du wirst auch für deine Frau kritisiert.
Ah, nein, jetzt höre ich dich. Jetzt
ja, hörst du mich? Ja?
Ja.
Besser?
Ja, jetzt woran mag es liegen? Woran hat es gelegen?
Jetzt nicht einen Scheißdreck an. Nee, es lag hier an irgendwelchen... an irgendwelchen Real
Tech... Gerade die Mondlandung... Stimme mir gerade in die Mondlandung vor. Wir hören Sie nicht, woran hat es gelingt? Da steht Sie ein Scheißdreck an, Houston.
Ja, kümmern Sie sich um Ihren Dreck. Seien Sie erstmal auf dem Mond, Sie.
Sag ich nicht.
So, wer will das wissen?
Ja, genau. Warum? Immer nur so patzige Gegenantworten. Ja, landet ihr doch mal auf. Landet ihr doch mal auf dem Mond, ihr Armleuchter. Was ist?
Woher haben Sie diese Nummer?
Ja, noch einmal. Woher haben Sie? Noch einmal und ich mach aus. Dann mache ich aus. Zack, das war's.
Was wollen Sie denn?
Ja.
Ja.
Und wer sind Houston Sie genau? Dann,
ja. Guck, ich bin raus. Okay, macht alleine weiter.
Weißt du? Nein, das ist doch super. Ja, herzlich willkommen zum 81. Podcast, dem Podcast nach der verlorenen Episode.
Lost
Gary, Episode. Was war los?
Alles. Es war alles. Also die Internetverbindung von dir war komisch, Thorstens Ton war komisch und dazu kam dann noch, dass ich, als ich die Aufnahmen dann runtergeladen habe aus der Cloud bei Zoom, war es dann nur in der Sprecheransicht und das heißt, dass man immer nur die Person gesehen hat, die gerade spricht und das ist doof, finde ich. Also ich finde so diese Kachelansicht...
Es ist viel passiert und wir haben gesagt, das können wir euch und uns nicht antun. Deswegen machen wir es normal.
Genau. Aber auch das erste Mal, ne? In sechs erste Jahren, Mal. Dass wir ja, einen Mal. Podcast ja. wiederholen.
Erste ja.
Mal. Yeah. Schön. Danke für deinen eloquenten Beitrag, Thorsten.
Ja.
So. Lass uns doch mal direkt anfangen. Guck mal, was ich hier habe. Ein Bumerang für die Leute, die uns nur hören. Ich halte in der Hand einen weißen Controller.
Einen schwarz-weißen
Controller, der sehr schwer in der Hand liegt. Also nicht schwer, er liegt gut in der Hand. Thorsten hat das verglichen mit Penis? Was hast du das verglichen? Nicht, ach, Gary, bitte.
Na, tut
du bist
mir leid.
Echt eine alte Sau.
Weißt du, wenn ich mal eine kleine Rampe sehe, so ein Rämpchen, weißt du, dann bin ich gleich eine alte Sau.
Ja, aber ja. Du hättest doch irgendwas anderes sagen können, außer Penis, Gary. Ja. Also, was hast du verglichen? Du hast mit einer Glock oder was war das?
Nein, ich verglich den Controller mit guten Duellpistolen. Ah, wir erinnern uns, mit guten, genau. Gut in der Hand liegenden Duellpistolen. Wer kennt es nicht?
Ne? Mit einer Glock? Wie kommst du denn jetzt auf Glock?
7.30 Uhr, man steht im Park, weil jemand einem den Federhandschuh hingeworfen hat. Und dann hat man eine gute Duellpistole in einem Seitenfutteral. Nimmt sie raus, genau. Und denkt sich, ja, die liegt genau richtig.
Wer kennt...
Ne? Und sagt seinem Adjutanten, er soll jetzt ein bisschen Schwarzpulver einfüllen. Und dann geht man... Halt, jetzt muss ich aufstoßen, 30 Schritte weg. Wenn der Adjutant dann sagt, er schießt die Drecksau, dann dreht man sich. Und genau so liegt der Controller in der Hand. Ich benutze ihn hauptsächlich auch für er schießt die Drecksau.
Ist gut, genau, Ding. Ja. Wer kennt diese Situation nicht? Jeden Morgen kommt jemand vor die Tür um 7.30 Uhr, schmeißt einem den Federhandschuh. Ja. Meistens der DHL-Bote. Hier, da, wir treffen uns gleich im Park.
Also Sie haben sehr schön. Nein, Sie haben Flurwoche. Ich wünsche Satisfaktion. Und dann trifft man sich. Und dann... oft mache ich es mit Säbeln. Ich verlange Satisfaktion.
Ich verlange Satisfaktion.
Genau.
Und dann kommt so Keith Richards von hinten so. Da, 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 da. So, ach komm. Lass uns über die PS5 reden. Thorsten hatte das Vergnügen sagen, bei dem Launch dabei zu sein.
Das war ein launiger Launch.
Ein launiger Launch, aber mittlerweile können wir das Ding ja nicht nur sagen, ach wie toll, sie ist jetzt da, sondern sie war jetzt auch mal im Betrieb. Wir haben sie alle drei auch mal gespielt und dazu können wir jetzt auch was sagen. Was ist denn der Unique Selling Point?
Ja, der Unique Selling Point ist momentan, also ganz ehrlich, der Haupt-Selling Point ist, dass es sie einfach nicht gibt. Sie ist ja quasi das Phantom der Oper als Konsole. Irgendwelche Spagulos wollen was denn? Wollen ja 900 Euro haben für den Eimer auf eBay und eBay Kleinanzeigen. Das heißt, die ganz großen Molche kommen aus ihren Löchern gekrochen, weil sie eine vorbestellt haben. 900 Euro. und ein Laufwerk. Ich habe schon überlegt, ob ich bei eBay Kleinanzeigen alle systematisch anrufe, um sie zu beleidigen, aber es ist halt...
Ich verlange Satisfaktion.
Ja, ich verlange Satisfaktion. Wir treffen uns in Winsen an der Luhe. Bringen Sie einen Säbel mit. Und dann... Oder ein AMG, dann fahren wir uns um. Und das ist... also die gibt's halt nicht. Es gibt die nicht.
Ja.
Und das ist halt Shade, Smooth Operator, 1984.
Genau, genau. Ist das bei der Xbox eigentlich... Ja, ja, wir hören dich, wir hören dich very well. Is it with the Xbox the same? Oder ist es anders?
I don't know. I'm not an Xbox expert, because I have too kleine Hände for the controller, I must say.
Nicer.
Das sind ja gelernte Strukturen, sind das ja bei der PlayStation. Es mag sein, dass die Xbox genauso schnell ist, die Xbox X. Ich komme bei denen auch nicht durch. Es gibt Xbox X, Xbox S, Xbox 1, Xbox Mini, Xbox, weiß ich nicht.
Xbox Play.
Sie sieht besser aus. Weil man muss sagen, die Xbox ist einfach ein schwarzer, viereckiger Kasten, der blinkt. Das kommt mir sehr entgegen. Ja. Während die PlayStation aussieht wie ein Fiebertraum von Luigi Colani, die man sich nur in die Bude stellen kann, wenn man das Wohnzimmer durchkachelt. Aber sie leistet noch nicht viel, weil Spiele sind etwas rar. Ich habe Spider-Man Miles Morales gespielt und bin sinnbefreit, schwang ich mehrere Tage durchs halb verschneite New York, oder mal nicht verschneiten. Ja. Schnee nervt da richtig. Und das war ganz toll. Ansonsten ist die gute alte Call of Duty Engine am Rattern. Ich habe mir jetzt nur das Hai-Spiel runtergeladen. Ich weiß es gar nicht. Man-Eater heißt das. Da spielst du einen weißen Hai.
Ja. Ja.
Das gab es schon mal, aber ne?
Ja, das sieht wunderschön aus auf der PlayStation 5. Erst wird dir beigebracht, wie du mit dem Schwanz Rochen erlegst, eine Sache, die du auch in der Realität einfach nicht umsetzen kannst. Und dann fängst du an, alle, die dir auf den Sack gegangen sind, Haijäger und so, aufzuessen.
Ja,
schön. Und PlayStation hat keinerlei Ladezeiten, ist in 5 Sekunden hochgefahren, ist mal Schwanzen! Und dann, zack, hast du ein eigenes Icon da, kannst loslegen, das ist schon beachtlich. Die Ladezeiten bei PlayStation 5 Spielen wie Miles Morales sind faktisch nicht vorhanden, was ein bisschen irritierend ist, weil ich die letzten 30 Jahre gelernt habe, dass man einfach sagt, oh fuck, ich bin erschossen worden. Jetzt aber, Potzblitz, reiß dich zusammen, alter Wemser. Diese Zeit hat man nicht mehr, weil man stirbt und es macht und man ist wieder da. Und das ist, es fehlt einem diese kleine Sammelzeit, die man braucht, um jetzt das wieder ernst zu nehmen. Und das ist natürlich einerseits beängstigend, andererseits toll. Generell sind Ladezeiten nicht mehr an der Tagesordnung. Die meisten Spiele sehen für mein Empfinden besser aus, das kann aber auch täuschen.
Nee. Ich glaube, da ist schon was dran.
Ja. Und ich liebe den Controller und ich liebe auch, ich habe das Headset. Ich bin einer der wenigen Menschen, die das Sony-Headset haben. Das glaube ich, wenn es dann mal flächendeckend erhältlich ist, auch nur ein Achi kostet. Aber das wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wie das geht, so ein Dolby Surround hintenrum Effekt simuliert, sodass du, wenn wir uns bei Battle Royale im Haus zusammenkauern, kann ich hören, dass hinter mir unten einer im Haus ist. Und das ist schon beängstigend. Oder unten rechts und wie schnell der läuft. Und ich höre das erste Mal in meinem Leben eine Hülse fallen. Eine Geschosshülse. Blinkang, Knunking.
Echt?
Und ich denke mir so, wow. Ja, das wird ja dann auch so gehen. Das Headset kostet einen 80er, macht aber einen wertigeren Eindruck.
Ich glaube, einen 90er, aber.
Ja, oder irgendwie so. Und das Headset ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich super. Und der Controller tut dann Übriges.
Ja.
Das Lob geht vor allen Dingen an den Controller, Mann.
Der Controller, das will ich halt gerade sagen. Also, ich meine, dass die Konsole schneller ist und dass keine Ladezeiten und die Grafik besser ist, das geht man jetzt mal davon aus. Sonst hätten sie ja gar keine PS5 machen müssen. Und ich glaube, das Ding kann 8K, ne? Glaube ich.
Warum sollte das Ding 8K können? Also, wäre mir neu,
dass. Steht auf Verpackung drauf.
Ja, dann viel Spaß. Gut, dann wann kommt das erste 8K-Spiel? Und wo kann ich für 50.000 Euro einen 8K-Fernseher kaufen? Das ist aber gut zu wissen.
Genau.
Gut zu wissen. Wir alle werden es nicht mehr erleben.
Es ist 8K ready. Das mit den Ladezeiten ist so eine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Wir sind ja so alt, dass wir das Phänomen Ladezeiten, so wie du das so schön beschrieben hast, Thorsten, ja noch erlebt haben.
Ja.
Ich habe diese Ladezeiten beim ersten Resident Evil. Die brauchte ich auch. Weißt du, kannst du dich an die Tür erinnern, die im Raum stand?
Ja.
Die da so, oh, und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist dahinter, was ist dahinter, was ist da, jetzt guck schon wieder so
an. Ja, mich hat das aber immer wahnsinnig gemacht, diese Ladezeit. Gerade auch bei Resident Evil.
Doch, Resident Evil war elendlange Ladezeiten gekoppelt mit beschissenen Kamerawinkeln. Das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, juhu, weißt du, es lädt ewig, in der Zeit konntest du ja Raclette aufbauen und dann ging das Spiel los und das von schräg oben, bist du dann irgendwie an so einer Wand vorbeigegangen, das ist welcher Psycho hat die Scheiße eingestellt, so unglaublich. Ja, und das war trotzdem super gruselig, ja. Ich habe gestern mir den Trailer angeguckt fürs neue Village. Ja. Werwölfe? Keine Ahnung, sah ganz gut aus. Hm. Und ich habe einige interessante Titel mir gestern in der Vorschau angeguckt, wie auch dieses auf diesem Alien-Planeten landen, wo du immer wieder, wo du bei der Landung stirbst und immer wieder belebt wirst. Jedes Mal sieht der Planet anders aus. Das macht da auch einen guten Eindruck. Sehr philosophisch, sehr metaphysisch.
Ich muss dazugeben, dass Horrorspiele bei mir komplett nicht funktionieren. Ich habe noch nie ein Horrorspiel erlebt, was mich wirklich komplett, wo ich Schiss vorgehabt habe, weiterzumachen.
Ja, würdest du was zwei, wofür auch?
Nee, ja, Last of Us 2 ist was anderes. Das ist nicht so sehr Horror, das ist mehr so ein Stress. Ich weiß, dass ich da durch muss und das ist auch extrem unangenehm, aber dass es wirklich ein Grusel ist oder so, das funktioniert bei mir
nicht. Nein, natürlich ist Last of Us 2 kein Grusel. Ich meine, diese Klicker, die kommen ja in jedem besseren Jump'n'Run vor. Bist du doof oder was? Das ist ein rein rassiges Horrorspiel. Ja, wird menschlicher Horror kombiniert. Mit der Quälerei zu unpopulären Entscheidungen. Wir erinnern uns nur daran, dass man, oh, da greift mich ein Hund an. Klack, dem bricht man das Genick und danach wird einem 2 Stunden lang erzählt, was das für ein lieber Hund war. Da habe ich einen Strahl gekotzt. Fang den Ball, Fluffy. Und ich so, oh. So, das war völlig grauenhaft. Andererseits konnte ich mir den Hund auch schlecht aufessen lassen.
Ja. Was?
Ja, nicht, ja.
Okay. Was? Gary ist da schon so abgestumpft, der nimmt das gar nicht mehr als Horror wahr.
Ja, das mit den Hunden, da habe ich auch gedacht, dass das. Allerdings war das sehr, sehr clever gemacht bei Last of Us, dass man den ganzen Leuten, die man da so umbringt, dass man denen praktisch auch immer so eine kleine Backstory jetzt mitgibt. Und oh, Cathy ist tot, nein!
Das sollten sie bei Call of Duty auch machen, dann würde so eine Partie nie enden.
Ja.
Du hast Steve erschossen. Steve hatte 2 Kinder und einen Sittich. Er lebt in der Nähe von Chicago, war ein glücklicher Mann, liebevoll und gut zu Kindern. Weißt du, du hast im Spiel einfach so, den weggesnipert, das wäre richtig gut. Dann geht es so eine Runde 5 Stunden und jeder wird dir einmal vorgestellt. Weißt
du?
Dieses so, das wäre richtig geil. Das war Enrico, er macht gerne Reibeplätzchen. Und du so, das wäre wirklich lustig, das würde mir gut gefallen. So eine Backstory zu jedem einzelnen Charakter, den du da triffst auf, weiß keine Ahnung, Battle Royale.
Ja. Hennes, du wolltest was sagen.
Gut, ich fände es lustig.
Ich wollte zwei Sachen sagen zum... war lustig. Ich wollte zwei Sachen sagen zum Sound. Gary, das funktioniert bei dir mit dem Headset? Da hattest du Bedenken gehabt?
Ja, Bedenken ist gut. Ich bin schwer davon ausgegangen, dass meine Headsets nicht mehr funktionieren. Ich habe 2 und war aber dann überrascht und sehr, sehr erfreut. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr erfreut, dass meine Turtle Beach 5.1 Headsets, dass die funktionieren weiterhin, mit dem kleinen Nachteil, dass man den Spielton und den Chatton jetzt nicht mehr separieren kann oder separat einstellen kann, aber mit einem kleinen Workaround lässt sich das Problem auch beheben. Nichtsdestotrotz möchte ich mir aber auch auf irgendwann, wenn es denn mal... Wenn es irgendwann mal wieder available ist, dass das Sony-Headset auch mal testen. Ich habe es beim Thorsten ausprobiert. Es stimmt schon, was er sagt. Es hat einen sehr guten Tragekomfort und es hört sich alles sehr, sehr gut an.
Ja.
Also und, Kritikpunkt meinerseits ist, dass die Konsole nicht über einen optischen Ausgang verfügt. Das heißt, man braucht einen Splitter, wenn man an den Ton rankommen will, wenn man den Ton nicht über HDMI kriegt. Also das ist eine Sache... Da ärgere ich mich ein bisschen drüber, weil bei einer Konsole von der Preisklasse erwarte ich eigentlich einen optischen Ausgang.
Dass sie auch auf jeden Fall deine 1991er Marantz-Anlage bedient. Weißt du, so, warum hat sie überhaupt, warum kann man da keinen Wasserdampf einfüllen, Alter? Nee. Das ist doch die Frage. Wie alt ist deine Anlage?
Meine Anlage ist vielleicht 12 Jahre alt. Und ich werde mir...
Das ist in Menschenjahren. 1000 Jahre. Das ist natürlich so ein Raptor bei dir in der Bude.
So, mein Lieber, du kennst aber auch meine Anlage, ja. Ich zitiere dich, als du damals bei mir im Keller gesessen hast, hast du gesagt, Hennes, dein Sound ist zu gut. Ja. Ich habe mir diese Anlage damals extra, ich bin da ein Dinosaurier, das gebe ich auch zu. Ich bin generell kein Freund davon, wenn man dauernd neue Stecker braucht und was Apple da dauernd macht mit Lightning und Dings und so weiter. Ich sag nur einfach, es wäre schön gewesen, wenn da ein optischer Ausgang drin gewesen wäre. Ja. Man kann das mit einem Splitter machen. Nur kurz zum Thema Anlage. Ich habe mir damals vor 12 Jahren oder so die kleinste THX-Anlage gekauft und die Anlage ist einfach so fett. Und nach dem Motto Never Change a Running System habe ich gesagt, so an die andere, die bleibt jetzt so und ich habe den besten Sound, den ich kriegen kann. Mehr will ich da jetzt auch gar nicht für haben. Das ist aber nur eine Kleinigkeit mit dem Sound. Ich habe das Spiel gespielt, was vorinstalliert ist, dieses Astrobot. Ja. Glaube ich. Ich habe eine Stunde gespielt. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Mario Odyssey ohne die Lizenz. Also das ist als Demospiel gedacht, das verstehe ich auch. Und da habe ich halt diesen Controller halt auch erleben dürfen. Also die der Punkt ist ja beim Controller, dass du wirklich Sachen fühlst, die du vorher im Videospiel nicht gefühlt hast.
Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich beim nächsten Call of Duty in den Controller reinblasen muss. Das ist bestimmt total super.
Ja, ich habe bei Astrobot schon reingeblasen.
Ich auch und ich bin fast, mir ist so schwindelig geworden, ich bin fast, fast ohnmächtig geworden.
Mary,
die Gundula fragt, was machst du da? Gundula, meine Frau übrigens. Die sagt, was machst du da? Ja, ich blase auf den Controller.
Nee, mir ist echt schwindelig geworden. Ihr werdet das nicht kennen, aber das ist für Nintendo-Leute nichts Neues, dass man irgendwelche komischen haptischen Sachen mit dem Controller machen muss, ob das jetzt reinblasen ist oder ich weiß noch, Gary, die Wii damals, ne? Und also ich habe gesagt, okay, ist der Controller der PS5 jetzt besser als die Controller der Switch? Bei der Switch hast du ja wirklich dieses Gefühl, dass du Sachen in der Hand hast, wenn du diese Controller, dass da irgendwie Kugeln drin sind. Also die sind schon von der Haptik sehr, sehr weit vorne. Muss allerdings sagen, dass das Ding das Ganze natürlich um einiges noch toppt. Weil ich weiß nicht, wie viele Rumble-Packs da drin verbaut sind.
Ich weiß noch nicht, wie lange der hält. Ich habe schon einen zweiten gekauft. Paradoxerweise gab es bei Mediamarkt am Berliner Hauptbahnhof.
Ja, das ist auch schon bei der PS4 halt auch schon so ein Problem einfach, ne? Dass die Dinger nicht besonders lange laufen.
Die laufen schon lange. Okay. Vor allen Dingen hat der neue Controller eine Wahnsinns-Akkulaufzeit, finde ich. Also es scheint echt ein fetter Akku drin zu sein. Aber wenn du so viele Widerstände hast und so viele Rumble-Packs und sowas, wie lange hält das Ding für Leute wie uns oder für Extremspieler sogar? Ja. Ich habe mir, wie gesagt, einen zweiten gekauft und paradoxerweise auch die PlayStation 5 HD-Kamera, ohne dass ich sie brauche. Aber sie war da und da habe ich mir gedacht.
Ja, die kriegst du aber nicht. Tatsächlich, das ist nichts Besonderes. Die kriegst du auch bei Saturn also, oder bei anderen Händlern.
Wusste ich nicht, war ich erstaunt. Weil das ist
das Einzige, was wirklich ständig
weg
ist.
Sag Einzigste bitte.
Das Einzigste, was ständig weg ist, ist tatsächlich das Headset und ich meine die Konsole selber. Aber sonst ist alles da.
Ja, aber woran liegt das? Ich meine, die haben Bauzyklen. Wir haben jetzt Corona. Und die schicken das natürlich in chinesische Fabriken oder so und haben dann einen Bauzyklus für X, genau wie sie Bauzyklen haben für ein iPhone 12. Sie verknappen es ja eigentlich nicht mit Absicht. Es ist ja immer schön, wenn es im Geschäftsjahr gut läuft. Und dann schaffen die dann 3-4 Millionen Konsolen in diesem Bauzyklus, bis der nächste Bauzyklus beginnt. Und dazwischen hast du dann einfach diese Verknappung. Und dass natürlich 10 Millionen Menschen diese Konsole haben wollen, du die aber nicht bauen kannst in diesem Geschäftsjahr 2020, das ist einfach die große Krux, so. Da kann auch Sony nichts für, da verknappt keiner künstlich. Ja. Das ist natürlich nachts auf einer japanischen Fiki-Fiki-Seite in den Verkauf zu geben, morgens um 4 zur Vorbestellung, in strengem kyrillischen Aramäisch, das ist natürlich ganz große Scheiße. Aber noch beschissener ist die Politik von Mediamarkt, die jetzt sagen, bestellen Sie vor, danke für Ihr Geld. Nein, doch, storniert. Mhm. Nein, Kikeriki. Mummenschanz mit so einem Kasperle hinterm Baum, weißt du? Und alles so kriegt jetzt noch vor Weihnachten oder fällt in China ein Sack Reis um. Letzteres vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Who knows? Und das ist halt, die Politik im Lande ist ein bisschen schwierig, generell sowieso, aber auch, was die PlayStation 5 angeht. Und da kann Sony eigentlich wenig für. Die haben gebaut. Verkauf, wie es eigentlich richtig ist. Und jetzt fehlt's. Soll aber wohl noch was kommen dieses Jahr. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich zu viel verrate, wenn ich sage, da soll noch was kommen.
Mhm.
Was? Mhm. Ja, ist so.
Ja. Ja,
wir werden alle schlauer
sein. Ist es denn jetzt der große Wurf oder ist es ordentlich? Lohnt es sich wirklich jetzt zu sagen, okay, ich warte jetzt noch das halbe Jahr ab oder die paar Monate, bis ich wirklich eine kriege?
Naja, ich sag mal so, das Ding wird einen hysterischen Drall kriegen. Ich selber sage ja, PlayStation 5, nice to have, tolle Konsole, ich habe nichts zu spielen. Am 10. Dezember...
Das ist das Problem, ja.
Soll Cyberpunk 2077 kommen, wenn dieser Podcast raus ist, wissen wir da auch schon mehr. Und ab da fängt das an, richtig unangenehm zu werden, weil das wollen wir alle spielen.
Natürlich. Außer ich.
Ja.
Außer natürlich.
Ich interessiere mich dafür Gary, null.
Nein,
ich
mag null. Das für Horrorspiele nicht und für bahnbrechende Science-Fiction-Spiele
nein, für, ich auch nicht. Für Last of Us. Nee, ich mag keine Role-Playing-Games. Ich mag das nicht. Das nervt mich.
Ehrlich?
Ja.
Sonst noch was? Was machst du denn? Landwirtschaftssimulator oder was?
Ja, ganz genau.
Farmland. Riesenerfolg.
Ja.
Landwirtschaftssimulator wurde aus Scherz programmiert und war ein Riesenerfolg. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn ihr euch erinnert, als wir damals auf der Gamescom waren, das war ein Riesenandrang bei
Landwirtschaftssimulator. Genau andersrum wie mit diesem Podcast. Wir meinen es bitter ernst und er ist mega unerfolgreich. Genau.
Ja, aber stell dir doch mal vor, jetzt mal ganz mal geträumt, Landwirtschaftssimulator auf der PS5 mit dem Controller. Da merkst du doch, wie du ob du jetzt über Mais drüber fährst oder über Erde,
man muss da allerdings dazu sagen, für das Geld, was auf eBay für eine Konsole rausgerufen wird, kannst du auch einfach einen Trecker kaufen und es selber machen. Also da ist das, kannst du einfach hier durch Ickern so. Oh, Landschaft, mir gehört hier nichts, aber ich fahre da mal drüber. Und da brauchst du jetzt keine. Ja, danke, jetzt höre ich. Kenn's nicht mehr, schade.
Da kommt wieder der Landwirtschaftssimulator.
Hallo, also, ich bin euer Bürgermeister. Gehen Sie weg, Sie stinkender Mann. Bitte.
PlayStation 5, schön, dass sie da ist. Noch schöner für die, die sie schon spielen können. Alle anderen müssen halt noch ein bisschen warten. Und wie gesagt, der Controller ist wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen sensationell, aber das ist
für mich ist das die Innovation an der PlayStation jetzt, weil ich bin automatisch von der besseren Grafik, von der schnelleren Ladezeit, von all dem bin ich ausgegangen, aber überrascht hat mich tatsächlich die Haptik des Controllers. Da muss ich ganz ehrlich sagen,
Ich habe ja gerade nochmal Ready Player One gelesen und da geht es ja auch so um Haptik und um die Handschuhe und die Anzüge, die man hat und dass man sich so in diese Welt versetzt fühlt, also auch wirklich physisch. Und da ist das wirklich ein Schritt in die Oasis quasi schon
hier übrigens. Apropos, du liest ja gerade den zweiten Teil. Wie geht es bis jetzt?
Ich lese gerade den zweiten Teil. Ich bin ein Drittel habe ich durch. Er fängt eigentlich direkt an nach dem Ende des ersten Teils. Ich habe, als ich den ersten Teil nochmal gelesen habe, auch in Präparation dafür, fiel mir doch auf, wie unterschiedlich der Film doch auch ist und wie gut der Film auch Sachen anders macht. Also von wegen Autorennen und The Shining und so weiter, alles Sachen, die im ersten Teil gar nicht vorkommen.
Ja.
Die Prämisse im zweiten Teil ist eine sehr, sehr, sehr ähnliche wie im ersten. Es geht da auch wieder um Quests, um Videospiele, um Aufgaben, die gelöst werden müssen, um an etwas ranzukommen. Diesmal sind es keine Schlüssel und keine Tore und kein Ei, sondern es geht um 7 Scherben, glaube ich, the 7 Shards. Und am Anfang dachte ich so ein bisschen, too much of the same, aber irgendwann mal tritt der Antagonist auf, da bin ich gerade durch, ich glaube Seite 120, und das ist eine feine Idee. Und es geht in dem Buch auch wirklich nochmal mehr um, ich sag mal so, wenn du Ready Player One liest im Jahr 2020, ist es ein anderes Buch. Mhm. Weil die Leute sitzen alle zu Hause, bestellen sich alles, geht alles nur noch virtuell ab. Und im Ready Player 2 geht es dann nochmal auch darum, wie beschissen eigentlich die Wirklichkeit eigentlich ist. Und die Kritik am Film war ja, dass das zu kurz gekommen ist, wenn du dich erinnerst.
Gerne. Ja.
Es haut mich nicht so um wie der erste Teil, bin ich aber auch nicht von ausgegangen. Aber es ist bisher ist es sehr, sehr gut. Und jetzt gehen die Quests richtig los. Das alte Team ist wieder zusammen. Das kann ich, glaube ich, spoilern. Da ist, glaube ich, jeder von ausgegangen. Es gibt einen ein Antagonisten, zu dem ich jetzt nichts sage. Also das hat mich dann doch schon überrascht. Also, und es ist toll, es ist natürlich ohne Ende irgendwelche Anspielungen auf popkulturelle Sachen, nicht nur der 80er diesmal, sondern es geht auch weit in die 90er und 2000 auch rein. Also das ist schon sehr gut, freue ich mich sehr drauf, das weiterzulesen. Ready Player 2. Thorsten hat endlich Tenet gesehen. Und
entweder ein Schlaganfall oder ist es gerade fressgefroren?
Ich tue so, als wäre ich eingefroren.
Ist also, ja, Hennes, Thorsten, jetzt erzähl doch mal was zu Thorsten Tenet. Hennes. Also ich hatte ja eine Vermutung gehabt, und ich glaube, die ist auch bestätigt worden, wie Thorsten den Film finden wird. Aber Thorsten, sag doch mal was in deinen eigenen Worten.
Tenet von Christopher Nolan ist im Kern, wenn ich den richtig verstanden habe, ist der im Kern in seiner Wurzel beschissen.
Okay.
Fertig. Also gut, ich kann da jetzt noch stundenlang drüber reden, aber der Film ist einfach scheiße. Der ganze Film ist eine einzige Wichsvorlage für Christopher Nolan, der übrigens auch ein Buch rausgebracht hat, in dem der Film erklärt wird. Das war bei Die glorreichen Sieben, war das wohl nicht nötig, aber bei dem Film schon. Da wird dir erklärt, wie verquast und selbstreferenziell dieser Film von ihm angelegt worden ist. Und Tenet wirkt so, als hätte Christopher Nolan gesagt, ich werde mich jetzt mit meinem seidenen Morgenrock werde ich mich auf die Chaiselongue setzen und ein Drehbuch entwerfen, wo jeder Rollkragen-Philosophie-Student aus Bochum-Stiepel mit den Ohren schlackern wird. Diesmal geht es nicht um eine Geschichte rückwärts zu erzählen, wie in Memento. Diesmal geht es auch nicht darum, dass du Traum im Traum im Traum im Traum im Traum hast mit Brummkreisel, was auch schon Bullshit war, aber ein wunderschöner Film, der sehr viel Spaß gemacht hat, Musik ans Zimmer.
Spaß gemacht, ja.
Ja, der hat großen Spaß gemacht. Bei Tenet macht weder Spaß, noch ist er gut Sinn. Erzählt, noch verfügt er über Schauwerte, die ich nicht schon in jedem TikTok-Video gesehen habe, nämlich mal irgendwas glaubhaft rückwärts laufen zu lassen. Man muss jetzt mal sagen, dass Robert Pattinson gut ist. Also Robert Pattinson ist gut, Robert Pattinson trägt hochgradig abwegige Kleidung wie Anzüge, selbstverständlich Anzüge aus senffarbenen Pannesamt mit Weste, auch so zwischen zwei Flugreisen, habe ich nicht gecheckt. Alle sind sehr gut angezogen. Jede Figur bleibt im Prinzip vollkommen blass, weil sie quasi auch rückwärts erzählt wird. Die Konflikte sind zu viel des Guten. Der Schurke hat alles, was ein Schurke braucht. Er wird von Kenneth Branagh gespielt, ist eine alte Drecksau, ein Sexist, besitzt eine Yacht, hat Krebs, zieht ein Bein nach und hat wahrscheinlich veruntreut Rubbellose. zusätzlich hat er ein Drehportal, was einem keine Sau erklärt. Wenn du durchgehst, kommst du rückwärts wieder raus. Und jetzt kommst du. Wie das kommt, weiß keiner. Es wird am Anfang erklärt, indem der Protagonist, der uns namentlich nicht vorgestellt wird, wäre auch zu viel verlangt gewesen, auf einen Schießstand kommt. Nein, erst wird er versucht, ein Attentat zu vereiteln, wo ihm nicht ganz klar ist, was will er jetzt. Dann wird er auf Bahngleisen, tagsüber auf Bahngleisen, also überhaupt die belebteste Ecke, die es auf diesem Planeten gibt, wird er gefoltert von irgendwelchen, keine Ahnung, was sind russische Ziegenwämser, die ihm alle Zähne ziehen, und dann macht er Schutten und er wacht wieder auf. Und dann steht ein Mann vor ihm, der ihm sagt, wir haben ihre Zähne alle rekonstruiert. Ich denke mal, Potztausend, das geht. Folgendes, kommen Sie mal mit. Und dann kommt er mit und dann gehen sie am Schießstand und dann wird ihm ein Revolver gegeben und er schießt auf einen Schießstand. Wenn er schießt, kommt die Kugel aus der Wand und fliegt in seinen Revolver. Und wir alle im Kino, Potzblitz. Und nun? Und dann sagt die Dame am Schießstand, wissen Sie, das ist die Kugel ist invertiert. Und ich sage, ha, ich begreife, na Schuss. Das kann ich Ihnen nicht erklären, das müssen Sie fühlen. Und ich rief da, haben Sie Geschlechtsverkehr mit sich selber? Fangen Sie an, mir das zu erklären. Was soll die Scheiße denn? Verstehst du? Ist die Kugel? Gehst mal mit den Kugeln durch die Drehtür. Und ab da wird der ganze Film bullshitty.
Weißt du? Ich glaube, es fällt irgendwann mal doch der Satz, fragen Sie gar nicht erst nach.
Ja. Fragen Sie gar nicht erst nach.
Das ist die
Genau. Wir wollen Ihre 17 Euro Eintrittsgeld, fragen Sie nicht nach.
Das ist schon, also ich sag's ja immer, wenn man aus Zeitreisefilme machen ja deswegen immer so viel Spaß, weil man, während man die guckt, im Geiste schon zugange ist, okay, wenn der jetzt das macht, dann könnte das passieren und so. So wie bei zum Beispiel für mich ein Idealbeispiel ist da Back to the Future 2, wo er praktisch in Teilen von den ersten Teil wieder auftaucht.
Ja, so genau. Du fühlst dich dadurch auch mitgenommen auf diese Zeitreise. Genau. Aber gegen Tenet ist Dark ja wirklich ein Familienausflug. Also muss ich sagen, Dark war ja schon kein Feelgood-Erlebnis, aber also Tenet hatte ich intellektuell jetzt nicht angesprochen, Thorsten.
Na, wirst du, also intellektuell hätte er mich angesprochen. Ich bin ja so halb, also ich bin ja kein richtiger Intellektueller. Ich will es ja nur verstehen.
Ja, genau. Und
dafür ist ein Film ja da. Der soll eine Prämisse aufmachen, die Spannung erzeugt. Das funktioniert ja bei Stirb langsam gut, weil du weißt, Officer McLean möchte gerne oben auf dem Tower. Da ist seine Ex-Frau. Warum man die an Weihnachten befreit, weiß kein Mensch. Und dann weißt du Bescheid. Dann hast du die üblichen Stereotypen und so weiter. Diese Schurkenstereotypen findest du natürlich in Tenet auch. Aber mit dem Film stimmt jede Menge nicht. Es beginnt damit, dass du nicht weißt, wer der Protagonist ist. Dann weißt du im Prinzip auch nicht, wer Robert Pattinson ist. Der wird dir mal zugeteilt. Dann weißt du halt, du weißt eigentlich nichts. Und dann haben sie die brillante Idee, einen chinesischen Waffenhändler, der sich als Waffenhändlerin rauspuppt, großer Storytwist, in seinem brillant bewachten Hochhaus zu kidnappen oder zu sprechen und benutzen dafür Bungee-Seile. Sie lassen sich also unten wie eine Flitsche am Boden spannen wie Hupe und dann lösen die einen Winga. Schon das war scheiße.
Ja.
Weil das nicht funktioniert. Und im Trailer sah es aus, als wäre es invertiert, verstehst du? Als wenn sie rückwärts von Bungee-Seilen runterspringt. Das war von denen aber ernst gemeint. Und ab da geht der Film komplett den Bach runter. Das heißt, Nolan erklärt zu wenig und ich benötige diese Erklärung. Ich will nicht immer interpretieren. Bei Godzilla interpretiere ich auch nicht. Gut, Christopher Nolan macht ambitionierte Filme, aber der ist zu ambitioniert. Und dann gehst du durch eine Drehtür und dann geht es um Kunstraub, dann wird da die Frau erpresst. Und dann sieht man diese Szene, wo sofort dieses faule Ei, wo er sieht, wie eine Frau vom Boot springt am Anfang, wo ich weiß, das ist die Pistole, die auf dem Kaminsims liegt. Was in Akt 1 auftaucht, wird in Akt 3 wieder aufkreuzen. So. Und diese Frau hätte schon rückwärts vom Schiff springen müssen, wenn es richtig invertiert gewesen wäre, weil die Leute, die es beobachten, sich vorwärts bewegen, kann also nicht sein. Und dann ist es halt, und so ist der ganze Film. Zum Schluss gibt es eine, ich weiß gar nicht, was die da jagen, den Schwulon von Bautz oder eine leere Getränkekiste, was da vergraben ist auf einmal, was für Artefakte. Das habe ich ja selbst bei Justice League besser gesehen. Hm. Dieses, keine Ahnung, was das für Teile waren, ein Bullspiel oder was, was in dieser Mine tief vergraben ist, was aber für alles zuständig ist. Ich bin noch nicht fertig.
Ach so,
und dann überlegen sie sich, wir machen das, weil wir schlaue Füchse sind. Wir landen militärisch mit Hubschraubern, wir kriegen alle eine tolle Uhr, dann läuft die Vorwärtszeit und die Rückwärtszeit. Und eine Einheit bewegt sich rückwärts und die andere bewegt sich vorwärts, sodass die eine Einheit von der partizipieren kann, die schon drin war, was völliger Scheiß ist. Man hätte einfach einen Tag früher hinfliegen können, dann wäre man hingekommen, die hätten schon alles gewusst. Dafür muss man nicht in der ganze rückwärts laufen lassen. Das ist ja auch nicht gut für die Schuhe. Und das ist völliger Schwachsinn. Das ist nur so, die laufen aneinander, aber auch 100 Meter aneinander vorbei. Dieses, Steve, war was? Ich kann dich nicht hören. Tot. Und das ist... Ja, vorwärts sprechen tun sie aber. Es gibt eine gute Szene, wo der Protagonist halt sich mal so eine halbe Stunde draußen bewegen muss, vorwärts, aber rückwärts invertiert. Also Vögel fliegen rückwärts und der muss anders atmen und der Luftwiderstand ist ein anderer. Das ist schon schön gemacht. Aber diese Szenen sind rar im Film. Ansonsten weiß man einfach nicht, was will Christopher Nolan. Christopher Nolan wollte wieder nur zeigen, guck mal hier, was ich für ein geiles Drehbuch geschrieben habe. Und guck mal hier, wie seltsam die ganze Scheiße wirkt, wenn man das verfilmt. Und die Schauwerte, da wird eine sensationelle Actionsequenz aufgebaut, wo ein LKW gekidnappt wird, wo dann der wird von Wagen eingeschlossen, ist mega unspektakulär, wo du sagst, ja, schön, habe ich alles in Matrix schon besser gesehen. Dann gibt es einen rückwärts fahrenden Cousin, das mache ich jeden Tag auf A2. Ja.
Also also selbst wenn die Schauwerte selbst dich nicht überzeugen können, also ich lese daraus aus deiner Nacherzählung, die übrigens viel amüsanter ist als der ganze Film.
Ja.
Also wer den Film noch nicht gesehen hat, soll sich einfach nochmal die
einfach mal warten, bis auf YouTube einer auf die Idee kommt, den einfach mal rückwärts abzuspielen. Vielleicht denkt er dann, ich freue mich drauf.
Der große Punkt, der große Manko ist einfach, dass dir die Figuren einfach komplett am Arsch vorbeigehen. Es ist ja einfach scheißegal, was mit denen passiert. Da gibt es natürlich noch diese Frauenrolle mit dem Sohn. Das ist dann noch so ein bisschen reingequetscht. Wir alle wissen, dass Nolan nicht so der große Gefühlskinotyp ist, aber dass er so drauf scheißt, dass es so egal ist, dass der Protagonist noch nicht mal einen Namen hat. Und ich meine, der gute Herr Washington kann auch nicht anders als so zu spielen, wie er spielt. Also
er kriegt nichts an die Hand. Er trägt gut geschnittene Sackos. Er wechselt also die Klamotten, die für mich, habe ich gesehen, das Kostüm ist von elementarer Wichtigkeit. Also da wird viel über Kostüm transportiert, um eine zusätzliche Fremdheit zu erzeugen. Der Washington, Sohn von Denzel Washington, zieht sich dauernd um, trägt also dauernd prima aufeinander abgestimmte Kombinationen, ganz seltsam. Wo man sich mal fragt, war dieses taubenblaue Sakko zur grauen Hose ja perfekt sitzen? Was ist los bei ihm? Der Schurke kleidet sich natürlich wie so ein Assi. Und das ganze Ding ist, übers Kostümbild her finde ich es interessant, weil das Kostümbild dazu da ist, Absichten zu verschleiern und die Leute einfach zu sagen, guck mal da, das ist der Stromlinienförmige, der hat sich im Griff und der andere ist nonkonformistisch, der trägt so komische, lockere Ensembles und er ist der Assi. Quasi die russische Unterschicht mit sehr viel Geld, so wird es einem verkauft. Und Tatsache ist, dass ich jetzt dafür bin, dass als kathartischen Prozess sollte Christopher Nolan Carlson vom Dach verfilmen. Und zwar ganz simpel. Gute Spezialeffekte. Lillebroer, sind das deine Bonbons? Das möchte ich gerne sehen.
Ja.
Aber mit der nächsten Kunstwichse kann er mir erstmal nicht kommen. Damit hat Christopher Nolan sich auch keinen Gefallen getan. Glaube ich.
Nee, nicht wirklich. Ich bin auch sehr froh, dass er keinen Bond-Film drehen durfte. Also da muss ich wirklich sagen.
Ja, ich glaube, wenn der einen Bond-Film dreht, da hat er, das Bond-Film gibt den verhältnismäßig starres Gerüst. Das heißt, hätte er einen Bond-Film drehen dürfen, Christopher Nolan, hätte er die meisten seiner Visionen nicht verwirklichen können, weil du kannst kannst nicht sagen, James Bond träumt und in dem Traum ist Blofeld und in dem Traum ist die Katze. Das ist aber der Traum der Katze, deswegen hast du die Schuhe voller Breckis. Das kannst du halt keinem erklären.
Ach Mensch, Bond wäre ihm vielleicht zu linear gewesen. Jetzt habe ich schon wieder einen Bond-Film von Christopher Nolan.
Von vornherein vollkommen seltsam ist. Weißt du, von vornherein, wo du sagst, Bond ist eine chinesische Frau. Das stimmt aber nicht, weil das ist nur in deiner persönlichen Wahrnehmung und dann löst sich das auf.
Aber nicht weiter sagen.
Dann geht es zack durch die Drehtür. Und finde, er ist noch nicht so weit, einen Bond zu drehen, weil für einen Bond musst du ein bisschen, du musst die Ikonografie der Figur begreifen. Gut, das hat er bei Batman gut geschafft, aber es ist was anderes. Es war auch amerikanisches Kulturerbe, so wie James Bond. Aber du musst die Ikonografie der Figur begreifen, ohne sie zu demontieren. Und du musst der Sache treu bleiben. Und ob der Christopher Nolan sich so in den Dienst stellen kann wie Lee Tamahori oder irgendwelche anderen Leute, werden wir sehen.
Das wird noch dauern. Das ist ja bei Batman, da war ja auch noch ganz viel Raum für Interpretation. Also jeder neue Ansatz, der gewagt wird mit Batman, gibt es ja auch immer wieder eine neue Interpretation. Das ist auch gut so. Und das kann er natürlich mit Bond nicht machen. Was ich noch sagen wollte ist, ich sage ja immer so gerne so aus Spaß, vielleicht fehlt Ihnen da der intellektuelle Zugang zu. Das ist ein Zitat aus dem Hurz-Sketch von Harpe Kerkeling damals, als sie da dieses Lied gesungen haben, Hurz, und eine Frau ganz klar gesagt hat, auch so eine Intellektuelle hat gesagt, ich verstehe das nicht. Da sagte er, vielleicht fehlt Ihnen der intellektuelle Zugang dazu. Hier habe ich zum Beispiel bei diesem Film, bei Tenet, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass mir tatsächlich der intellektuelle Zugang dazu fehlt. Und ich finde, das ist ganz fatal, wenn ich da sitze und ich fühle mich doof. Also doof im Sinne von, ich bin zu dumm, um das jetzt zu verstehen. Ich möchte es gerne.
Das ist doch einfach sein. Das kannst du nicht, weil das Material nicht gegeben wird. Weißt du, wenn du einen Film machst wie The Machinist mit Christian Bale, der ist auch düster, der ist auch kryptisch, aber irgendwie löst er sich später auf. Oder wenn du Jacob's Ladder guckst oder so.
Jacob's Ladder.
Lawrence, der fantastisch ist.
Wenn du
verquaste, selbst David Lynch-Filme, kannst du
ja,
interpretieren. Du weißt aber, dass vieles davon einfach seine verquaste Bildsprache ist. Vieles Redundante, was nicht nötig ist zu erzählen, ist bei ihm einfach drin, weil es David Lynch ist. Ja. Was aber Christopher Nolan versucht, in der Handlung voranzutreiben, die du nicht verstehst. Es ist ein einziger kniehoher Interpretationsteppich.
Ja.
Das kannst du so und so sehen. Und deswegen, was sich Christopher Nolan dabei gedacht hat, das weiß nur Christopher Nolan. Und ich kaufe mir kein Buch, damit das mir erklärt.
Nee,
wenn er es im Film nicht vermitteln kann, soll er Dia-Vorträge halten und damit auf Tour gehen. Also,
TED-Talk. Ja, gut, das war unsere Rubrik Nölen über Nolan. Kommen wir zu einem anderen Film. Guter Übergang, ne?
Sehr gut.
Dankeschön. Kommen wir zu einem anderen Film, den du auch gesehen hast, den du uns empfohlen hast, Thorsten, dass wir uns doch den mal angucken. Und zwar ein Filmklassiker der Filmkunst, und zwar Arthur, Herr des Feuers, den ich mir gestern angeguckt habe auf deine Empfehlung, Thorsten.
Weil er brillant ist.
Thorsten,
Arthur, Herr des Feuers. Ich hatte
einen solchen Spaß gestern. Ich möchte mich echt bei dir bedanken. Ich hatte wirklich, ich habe da anderthalb Stunden, der Film ist auch nur anderthalb Stunden lang.
Ja.
Und er ist ja quasi der Gegenentwurf zu Tenet, weil er dich intellektuell nicht überfordert.
Das ist das Stück billiger Käse, das du nimmst, um guten Wein zu neutralisieren. Dafür sind solche Filme da. Bei dem Film,
ja.
Die Musik ist orchestrale Musik, weil Orchester in Italien seinerzeit wohl billig waren. Ansonsten stimmt an dem Film konsequent nichts. Also
ja.
Nichts.
Ja, ja,
also
ja, ja.
Nichts. Und das ist schon beeindruckend.
Nichts, gar nichts.
Nein, da stimmt nichts einfach.
Ja.
Kostümbild ist mega beschissen. Und die alle sehen aus wie 80er Jahre Rollerblader. Keiner ist irgendwie entsprechend gekleidet. Es ist quasi ein billig Rip-Off von Conan der Barbar.
Absolut, ja.
Das auch ein paar Jahre zu spät. Miles O'Keefe, der wahrscheinlich Francesco Popolinski hieß, hat...
Miles O'Keefe ist tatsächlich ein amerikanischer Schauspieler. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, okay. Weil das ja eine italienische Produktion ist.
Ja.
Habe ich gedacht, der heißt tatsächlich Miles O'Keefe, ist aus Amerika.
Hat auch ein paar Filme gemacht.
Er hat ja vor allen Dingen auch diesen Tarzan-Film gemacht mit Bo Derek. Und ja. Richard Harris übrigens auch spielt damit. Aber wo du die Kostüme sagst, also bei den Rüstungen, da habe ich auch gedacht, weißt du, es ist alles drin. Es ist irgendwie, es sind Mongolen, es sind Römer, es sind Ritter.
Es ist alles.
Einmal kommen so Ritter treten auf,
ja.
Die sehen aus wie die Knights of Nie von Ritter der Kokosnuss. Nee, Ecki, verdank! Ja? Und es ist einfach, es ist so viel zusammengeklaut. Zwischendurch rennt dieser kleine Bär, der überhaupt keine Rolle hat, der einfach nur goldig ist und süß.
Sie hat einen dressierten Bär. So. Und deswegen wird permanent der auch nicht größer wird, egal, auch wenn er sich vier Jahre ausbilden lässt von diesem Typen, der eine Mischung ist aus Charles Bronson und Sean Connery. Weißt du, dieser, der immer so, ich werde dich ausbilden. Ich bin dein Vater. Ja. Ich denke, komm, welcher Move denn noch? Die Sache beginnt einfach da. Die Sache beginnt hochgradig irritierend damit, dass Arthur von diesem Lehrmeister entführt wird, weil sein Dorf vom Spinnenmeister überfallen wird. Es gibt einen Spinnenmeister, so ein Typ, man hat quellange Kameraeinstellungen darauf, wie er mit so Vogelspinnen pussiert auf seinem Arm. Zu lang. Wir haben es dann gecheckt auch nach 10 Minuten, dieses Spinnen.
Ja,
aber ein gutes Verhältnis zu Spinnen. So, die ganze Zeit.
Übrigens.
Nimm den Mund. Pummer. So.
Dabei hat er doch diesen goldenen Lidschatten die ganze Zeit.
Ja, der goldene Lidschatten, seine Wachen sind immer die gleichen 5 Leute, die ganz offensichtlich in braunen Kunstleder-Badezimmer-Vorleger als Rüstung tragen, weil die Dinger sich wellen wie Hupe, sobald sie sich bewegen. Viel Pelz dran.
Ja, und der, so Flocati-Applikationen, ja, noch.
Der halt natürlich der Spinnengott, deswegen ist sein Orakel auch ein Adlerkopf, habe ich nicht gecheckt. Aber das war ein Adler. Er ist ein Adler, Spinnen, ich habe es nicht gecheckt. Und der ist halt, der ist vom Clan der Spinnen, Herrscher der Spinnen, 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 Kikeriki. Wenn der Adler aus dem Auge blutet, ist Polen offen so. Arthur wird in eine Fremdfamilie gegeben, mit, weiß ich nicht, 2 Wochen, und dann gibt es schnellen Vorlauf. 39 Jahre später.
Aber, aber, aber ganz schnell. Und dann kommt die Szene, der Dialog, den du jetzt ein paar Mal schon zitiert hast. Bitte mach das doch nochmal. Ich hab's echt nicht geglaubt.
Dialog ist ungut, dieses... Er ist also wächst ohne Kenntnis, dass das nicht seine leiblichen Eltern sind, bei seinen Pflegeeltern auf und hat sich in seine Schwester verliebt. So ein Geschoss im Lederschlüpfer, die dann immer angelaufen kommt, so, oh, Arthur, ja. So, keine Ahnung, wie die hieß, ne? Werbel, ich liebe dich so, lass uns Liebe machen, aber ich bin deine Schwester. Naja, das hat man früher auch so gemacht. Und ich denke mir so, Inzest galore, was ist die Phase? So, da wird man so ungut direkt angeweht, wo ich dachte...
Ja.
Und dann gehen die zu ihren Eltern, damit Arthur sagt, ich möchte meine Schwester knattern, wenn das für euch gut geht. Und die Eltern sagen, na, da habe ich aber eine gute Nachricht für dich. Das ist gar nicht deine leibliche Schwester. Das gibt's nicht, du Teufelskerl! Und dann so, du bist gar nicht meine Schwester. Nein, ich bin nicht mit dir verwandt.
Ja, dann? Nein, doch! Oh.
So, ne, ja. Der Vater so, ja, das kommt, da habe ich euch angeflunkert. Und dann heiraten die aber sofort im nächsten Bild, in dem sie trotzdem immer noch da stehen, wie Musical-Darsteller, aber in jeder Körperöffnung Blumen haben. Vor ihnen findet so eine Art bizarrer Jazz-Dance statt, also man kommt nicht richtig in die Ethnie rein auch von geil, diesem Stamm.
Ja. Aber ein Jazz-Dance wirklich aus dem Jahr 1982, muss man dazu sagen. Dass sie nicht auf dem Boden noch sich drehen und so. Und hey, you, the Rocksteady Cruising, das fehlt noch.
Es, die es anderen, ist, glaube ich, die heiraten, der Dialog ist, stehen paralysiert dabei, als würden sie auf dem Bus warten.
Ich glaube, der Dialog ist, glaube ich, ich liebe dich auch, aber du bist meine Schwester. Lass uns mal zu unserem Vater gehen.
So ist das. Ist doch egal, hat man von Alters her auch so gemacht, ja dann. Menschenfleisch übrigens auch. Ja, egal, komm. Und dann wird sie entführt. Und das ist so das extrem Lustige. Sie wird entführt. Und dann denkt er sich, boah, die hau ich alle kaputt. Und rennt dann los, wird dann aber gebremst von seinem alten Lehrmeister, der ihn damals bei seiner Familie ausgesetzt hat, der ihm sagt, nein. Du hast dich nicht im Griff, Arthur, Kekeriki. Ich musste dich erst ausbilden. Dann folgt so eine bizarre, an Highlander bestimmt angelehnte Ausbildungssequenz, obwohl Highlander später war, Ausbildungssequenz, wie wir sie alle kennen, mit so Aluminiumschwertern, die auch ein bisschen zu sehr glänzen. Und man ist sich nicht im Klaren darüber, ob diese Ausbildung jetzt einen Tag gedauert hat, 20 Minuten, 4 Jahre. Man weiß es einfach nicht. Weil alles, worauf man blicken kann, sind diese unglaublich billigen Waffen und die hochtupierten Haare von Miles O'Keefe. Und dann scheint er ausgebildet zu sein. Und dann trifft er eine Amazone, die wird überfallen, wird beim Amazonenstamm wieder dann entführt. Und die, das war auch so richtig lustig.
Warum machen solche Filme dann trotzdem Spaß? Weil sie halt so bräsig sind.
Sie nehmen sich ernst. Sie wollen halt eine vernünftige Barbarenverfilmung sein, was absolut okay ist. Und ich sage es sonst nie, aber es ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Die haben halt gesagt, komm, so einen Film kriegen wir auch mit 2 Millionen Dollar hin oder vielleicht mit 800.000 Dollar, ich weiß es nicht. Das ist halt, keine Ahnung, er bildet, wenn ein Film so trefflich die 80er Jahre abbildet, wenn du siehst, dass keiner von denen eigentlich kämpfen kann, das macht auch Laune. Also dass keiner von denen, dass jeder erstmal ausholen muss und sagen muss, schlag keiner. Jetzt Jürgen. Und dann siehst du so holprige Wichskämpfe, wo Arthur Leute ersticht, indem er das Schwert unter den Arm schiebt, in der Hoffnung, dass die Kameraposition stimmt. Wenn die Leute so, weißt du, und dann umfallen und dann diese ganze Quest-Situation, wir müssen jetzt in die Höhle von Schwulon, da sind die blinden Schmiede, du so, da stehen so blinde Schmiede, die ganze Zeit auf ein Werkstück hauen, für immer. Das gibt ja keinen guten Stahl. Die ganze Zeit nur so. Dadurch, dass sie blind sind, hämmern sie aber auch wie der Duracell-Affe, weißt du, völlig mechanisch so. Ich bin blinder Schmied. Und die müssen da langsam durch, um das Schild von, weiß ich nicht, Friaul zu holen. Das ist aber im Keller. Und dann müssen sie noch durch so eine Passage, die so ein bisschen ist wie der Fognebel des Grauens, durch den Wald der toten Krieger, da müssen sie auch durch, das ist ja gerne...
Das ist auch eine große, großartige Sequenz.
Viel zu lange Sequenz.
Vor allem, wenn du Ja. Vor allem, wenn du siehst, wie die Nebelmaschine angeht, ja, also da kommt so ein Nebelstrahl aus der Wand raus, aus dieser Pappmaché-Wand. Und aber wo eine Szene, die fand ich gar nicht schlecht, das war die, wo er gegen diese Schatten kämpft. Das war natürlich total billig und einfach gemacht, aber mit ein bisschen mehr Know-how hätte das richtig geil sein können. Da kämpft er wirklich
gegen mit dem Schatten, da haben sie sich wirklich was überlegt, wenigstens.
Haben sie was überlegt, da ist eine gute Idee dahinter.
Nicht ganz so gut ist der Kampf gegen die Riesenspinne, da habe ich jetzt mehr erwartet.
Du meinst gegen das Pfeifenreinigermonster?
Gegen das Pfeifenreinigermonster mit den dicken Schnüren dran, wo man noch kein Geld mehr hatte, die wegzumachen. Oder wahrscheinlich nie Geld hatte, wo er sehr lange und sehr einseitig auf dieses Pfeifenreinigermonster einsticht und dann sagt, so, jetzt ist das klar, jetzt können wir nach Hause gehen, Kinder machen. Und dann ist
der Film am Ende läuft da so eine bierähnliche Flüssigkeit auf. Lass uns einfach nicht mehr über den Film reden, guckt euch den einfach an. Gary, der Film macht unheimlich Spaß. Das ist ein richtiger Schläferzfilm, muss man einfach sagen. Das ist ein richtiger Schläferzfilm, aber er ist so kurzweilig.
Ist er.
Und auch einfach... Er ist auch total beschissen ausgeleuchtet. Das meiste ist bei Tageslicht. Die Kameraeinstellungen sind furchtbar. Beim Schluss habe ich so laut gelacht gestern. Also es gibt das Schlussbild. Ich sage jetzt nicht, was passiert. Okay. Es gibt ein Schlussbild und dann startet der Schlusssong. Und dann habe ich gedacht, das ist doch jetzt nicht euer Ernst.
Ja,
Der Schlusssong ist ein... Das ist ein Rip-Off von For Your Eyes Only von Jeff Bond, von China Eason.
For Your Eyes Only, genau. Genau so ist er
hingelegt. Und er klingt original wie For Your Eyes Only. Und ich dachte so, was? Das kommt jetzt noch zum Schluss. Und also, wenn ihr wirklich mal anderthalb Stunden euch kaputt lachen wollt und Zeit habt und Spaß haben wollt, dann guckt euch bitte Arthur Herr des Feuers an mit Miles O'Keefe. Es gab, glaube ich, sogar eine Fortsetzung, aber ich bin mir nicht sicher, ob die...
Ich frage mich dann immer, Miles O'Keefe, der ist ja, wie gesagt, durch diese Tarzan-Verfilmung so ein bisschen bekannt geworden. Ich frage mich dann immer, was für einer Erwartungshaltung, beziehungsweise nein, ich kann mir ja denken, mit was für einer Erwartungshaltung er dann da in so ein Projekt einsteigt, nämlich jetzt ab jetzt geht's richtig ab. Und versuche mir dann immer vorzustellen, wie das dann war bei der Premiere. Wo man dann sagen muss, ob das ein Erfolg wird, wohl kaum. Aber irgendwann im Jahre 2020 werden drei Männer mittleren Alters darüber reden und einen großen Spaß verbreiten.
Gary, ich erinnere dich dran, dass Arthur wir beide 2, damals...
Der Unbesiegbare hat er auch gedreht.
Da gab es auch einige. Gary, erinnerst du dich, dass wir mal zusammen bei einer Premiere waren in Bochum im Kapitol, wo wir uns noch nicht kannten, 82, wo wir von dem Jahr reden, 82?
Ja.
Phantomkommando mit Lewis Collins?
Mit Lewis Collins, der jetzt in so einer Special Edition rausgekommen ist tatsächlich.
Und der Film war ja, wenn man den heute sieht, ist er ja auch kacke. Aber wir haben den im Kino damals gesehen, in Anwesenheit von Lewis Collins in Bochum. Collins,
genau.
Und haben das, ich habe das schwer abgefeiert.
Ich fand den auch lange gut, bis ich den irgendwann nochmal gesehen habe. Und da war das dann gar nicht so sehr, dass der Film kacke war, sondern mir ist einfach nur aufgefallen, wie kacke reaktionär der war.
Unfassbar, unfassbar. Ja. Ich muss mal eben euch was zeigen, Augenblick. Mir fällt gerade was ein.
Ja.
Thorsten, Hennes Binder ist jetzt gerade, da ist er schon wieder.
Ich wollte es gerade pass mal auf, ich hab was gefunden, kein Scheiß, beim Aufräumen. Und zwar meine Lewis Collins Mappe.
Ah, okay.
Guck das an. Das ist eine Lewis. Da habe ich da mit Schablone noch Lewis Collins draufgeschrieben in grün.
Joan Collins Mappe.
Nein. Und da, guck mal, da ist das Bravo Mini Heft von die Profis drin. Da sind alle. Das ist eigentlich sowas, was Tino
Gosenjohn auch gemacht hat. Ja, das ist
geil. Alle Ausschnitte aus der Fernsehzeitschrift von die Profis. Super. Aus der Bravo. Und dann hier sogar noch hier so zum Aufklappen habe ich gemacht hier.
Das
ist eine richtig fette Lewis Collins Fanmappe. Ist mir neulich in die Hände gefallen, wo wir gerade bei Lewis Collins sind. Das sind natürlich so Sachen, wo man sich, ich schäme mich nicht dafür, das ist okay.
Nee, Moment.
Habt ihr sowas auch gemacht?
Nee, wenn ich was sammle, dann ist das eher sowas hier.
Was heißt denn? Jetzt Thorsten kurz weg. Gary, hast du sowas gemacht? Hast du so Zeitungsausschnitte gesammelt?
Und ja, natürlich. Ich habe da sogar ein richtig langes, mehrteiliges Video für unsere Patreons tatsächlich gemacht. Wo ich mal wirklich, cool. Hier, ich habe ja noch diese, hier in meiner, Hennes, du musst auch gucken.
Ich gucke auch, ja, deine Warriors.
Das Warriors-Zeichen, das Original Warriors-Zeichen, was wir damals...
Hast du das selber gemacht?
Das haben wir selber gemacht, dann hier... Das vom Matchbox, diesen Captain Kidd, habe ich noch.
Den hast du? Warte, zeig mir den nochmal.
Zeig mal den Captain Kid, Gary. Ist das von Big Jim? Nee.
Nee, das ist von Matchbox.
Zeig.
Okay.
Kann ich den haben? Den habe ich als Kind gehabt. Kaufe ich dir ab. Ach komm, Moment, schmeiß den nicht rein.
Gary, leuchtet der im Dunkeln?
Er leuchtet im Dunkeln. Oh, wie geil. Als ich das damals gesehen habe, da habe ich echt den
jetzt geht's los.
Aber was ich richtig geil fand, ab hier ist auch noch... Ist auch noch das Warriors-Zeichen, wofür
wir machen,
verkloppt wurden.
Wir machen für alle, die uns jetzt nur hören, wir machen von den ganzen Sachen Fotos und stellen die auf unsere Instagram, Facebook und Twitter.
Das ist natürlich richtig geil, Gary. Ich hab noch den. Kennt ihr den noch?
Ja, Dr. Steel.
Ja, natürlich.
Das war, glaube ich, ohne Scheiß, das war, glaube ich, die letzte Big Jim-Figur, die ich mir jemals geholt habe. Weiß noch ganz genau.
Dass du einen dunklen, leuchtenden Captain hast. Hör mal, Captain. Da war ich als Kind, den muss ich mir bei dir zu Hause aber nochmal angucken, wenn das wieder geht.
Ja, ja.
Das ist ja super.
Sehr mal, vor allen Dingen, der hat ja nicht nur geleuchtet, sondern dann hast du da so ein Skelett gehabt, praktisch. Aber das richtig
Geile ist, doch.
Was ich mal wieder gefunden habe, das sind diese Filmroman, und zwar, wo dann der ganze Film, in dem Fall war es her, ich habe das gleiche noch von Rocky, wo Rocky 2, da steht dann, and the best of Rocky 1. Und das ist praktisch, wo der ganze Film so als Comic erzählt wird.
Geil.
Mit allen Songtexten. Das war ungefähr eine Woche, bevor man Videorekorder kaufen konnte, gab es dann sowas, um den Film dann nochmal zu erleben.
Geil.
Ja.
Großartig.
Ich frage mich, was man dafür heute kriegt. Also das.
Wir fotografieren das alles für euch und stellen das auf unsere Facebook
und Instagram. Wir müssen darüber reden, Gary.
Wir müssen uns in echt treffen und dann spielen wir mal ein bisschen mit unseren Figuren.
Also das gegenseitig, glaube ich nicht.
Der Andi Brings, das ist auch so ein Sammler. Der hat den Dr. Steel auch tatsächlich.
Der Andy hat den Dr. Steel auch gehabt, genau. Wo wir gerade bei Retro sind, das ist rausgekommen, die Europa-Chronik, ein fetter Band, ein fetter Coffee-Table-Band mit sehr,
mach
sehr
mal
vielen.
Ich hole mir noch mal eben schnell einen Kaffee, ich bin gleich wieder da.
Hol dir mal einen Kaffee. Ich rede mal kurz über die Europa-Chronik mit sehr, sehr vielen vielfarbigen Bildern über Europa, über die Europa-Geschichte. Viel Werbung ist auch drin, was ich besonders gut finde. Es gibt zwischendurch immer so kleine Biografien an der Seite. Das Ganze, hier natürlich drei Fragezeichen auch, das Ganze ist leider in einer sehr, sehr kleinen Schrifttype gedruckt.
Ja.
Das heißt, also eigentlich für die Zielgruppe, die das anspricht, also Leute, die leicht über 40, zwischen 40 und 60 sind, also wirklich die Kassettenkindergeneration, die brauchen nicht nur eine Lesebrille, sondern auch eine Leselupe. Es sind leider nicht die kompletten Hörspiele drin, es gibt jetzt keine Liste. Es ist auch, wer jetzt denkt, es steht was darüber drin, wie der Rechtsstreit passiert ist mit Carsten Bohn, der die Originalmusik gemacht hat für die drei Fragezeichen und für die Horrorserie von H.G. Francis, das wird natürlich auch nicht richtig beleuchtet. Das ist eigentlich nur ein reines Abfeiern der Europa-Hörspiele, ist aber okay, weil man kommt beim Blättern dann auch mal wieder auf so ein paar Hörspiele, die sich auch wieder anzuhören lohnt, wie zum Beispiel die Playmobil-Hörspiele von H.G. Francis mit Wolfgang Dreger und Oliver Rohrbeck. Die sind richtig, richtig klasse. Die haben richtig, also wenn man sich die heute anhört, die machen richtig Spaß, die sind gut geschrieben, die machen richtig Böcke. Was hast du denn für Europa-Hörspiele gehört früher, Gary, wo wir gerade bei Europa sind, wo ich gerade dieses Ding in die Kamera halte?
Also spontan fällt mir, und ich hoffe, dass es Europa war, ich weiß es jetzt gar nicht, da kannst du mich aber sicherlich berichtigen, spontan fällt mir natürlich die Kung-Fu-Hörspiele.
Das war Europa mit Horst Frank, ja.
Mit Horst Frank.
Es gab drei, glaube ich, ne?
Was ich sehr witzig fand, weil man sich ja schon gefragt hat, wie soll Kung-Fu in einem Hörspiel funktionieren. Die habe ich trotzdem gerne gehört. Und natürlich, jetzt weiß ich aber nicht, Horst Frank, Stichwort, das Loch Ness-Monster. Oder das Rätsel um das Loch Ness Monster. Auf jeden Fall, das war aus dieser Horror-Serie.
Das war das
mit diese Neon-Cover waren das immer, weißt du?
Das ist aber schon vorher erschienen als Standalone-Hörspiel, also als Einzelhörspiel.
Mit Horst Frank
war das auch, ja.
War das Europa?
Das war auch Europa, ja.
Ja, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich in meinem Verlies der blutigen Träume Das
einem Hörspiel, was du
das erste hast. Hörspiel, was ich geschrieben habe, in Zusammenarbeit mit Oliver Döring, habe ich sogar zwei so Reporterfiguren eingeführt, die sehr stark angelehnt waren an die Figuren, die Horst Frank und ich komme jetzt leider nicht auf die andere Darstellerin, die das
Brigitte Kolecker.
Genau, die diese beiden Brigitte gespielt Kolecker, haben. Das war praktisch wie
Eileen Fox und Tom Fawley.
Boah, dass du dich daran noch erinnern kannst.
Okay. Ja, ich habe gerade die Europa-Chronik in die Kamera gehalten und habe mit Gary darüber gesprochen, was für Hörspiele, Europa-Hörspiele er geliebt hat.
Ja.
Hattest du da irgendwelche Vorlieben bei Europa? Bei Europa-Kassetten? Oder?
Ja. Huibu natürlich.
Ja, Huibu natürlich.
Klar. Und dann alles, was. Im Prinzip habe ich auf Schallplatte damals.
Gutes Stichwort.
Und auf Kassette alles sehr geil. Alles, fantastisch.
Das fand ich sogar gruselig, das Cover. Das Cover,
Hennes ist gruselig.
Hennes hebt jetzt gerade das erste Cover von der ersten Huibu.
Huibu, ne? Genau.
Ja, die habe ich gehabt, die Schallplatte.
Und ja,
die das ist auch scheiße gruselig, das Cover, ja.
Da wurde immer sehr darauf geachtet, dass ich mit dem Samtschwobbelwobbel drüber gehe.
Ja.
Und dann hast du im Bett gelegen.
Ne? Ja.
Und dann hast du die Geschichte gehört, bist noch nicht eingeschlafen, dann machst du immer Schnunsen und dann musstest du aufstehen in deinem Frotteeschlüpfer und die Platte umdrehen im Dunkeln. Ja. Aber an sich fantastisch, ich habe es sehr geliebt.
Ja.
Apropos Huibu, Huibu ist ja auch verfilmt worden. Ich habe jetzt noch mal kurz reingeguckt in den Film mit Christoph Maria Herbst und Bulli Herbig. Er ist nicht gut gealtert, er ist ja nur ein paar Jahre alt, aber das computeranimierte Gespenst ist wirklich gruselig, aber leider nicht gruselig, sondern gruselig nicht gut. Wird ja eine weitere Figur unserer Kindheit verfilmt.
Zeig das Cover, ja.
Ich zeig das Cover von Catweasel. Der Trailer ist raus, ich glaube, er kommt sogar dieses Jahr noch, Otto Waalkes als Catweasel, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, aber als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, nee, es gibt keinen anderen, der Catweasel so gut spielen kann wie Otto.
Ich bin mir sicher, dass Geoffrey Max Bolton Giermann natürlich es perfekt hingekriegt hätte. Auch Max Giermann.
Ja, aber die Max Giermann kann aber alles spielen, aber Otto sieht also wirklich auch schon von sich aus jetzt mit seinen 70 Jahren.
Der braucht
auch
gar
schon
nicht viel machen.
Der braucht gar nicht viel. Hast du denn auch Catweasel geguckt, Thorsten?
Hatten wir das Thema nicht schon?
Wir hatten das.
Ist so Déjà-vu.
Ja, ich habe Catweasel.
Das ist ein leichtes Déjà-vu. Aber dein Rant war so schön, dass wir das den Leuten jetzt verheimlichen wollen. Wie toll du Catweasel fandest, Thorsten.
Ich finde Catweasel, pass auf, Catweasel. Ich weiß nicht, warum Otto einen Film macht über Catweasel, weil es damals schon scheiße war. Weil das ganze Ding fußt ja genau auf einem Hebel. Dieser, man konnte ja quasi riechen, wie der Typ da, weißt du, der sah ja schon aus, als würde er scheiße riechen. Catweasel, der kommt mit seiner Kröte, warum auch immer, irgendwie aus dem Jahr 1182 ins England der 70er. Oder wie wir sagen würden, England. Das ganze Ding fußt nur darauf, dass er nicht checkt, was ein Telefon ist. Also, es ist alles. Dieses, ein Zauberknochen. Knickknack. So, und dann dachte ich mir, habe ich gecheckt jetzt so. Und dann, ein Auto, ein fahrender Drache. Ja, weißt du, es ging darum, dass er möglichst originell beschreibt, dass er die Sachen nicht kennt. Und das hatte sich auserzählt nach 8 Minuten. Und dann trifft er diesen extrem nervigen Jungen, der ihn ja irgendwie auch noch versteckt, permanent.
Harold?
Und das war, Catweasel war wirklich schlecht aufgelöstes Bild. Das waren ja alles nur so Braun- und Mortadella-Töne. Mit einem absoluten Mangel an Spannung und ermüdenden Beobachtungen darüber, dass er nicht checkt, wie ein Induktionsherd funktioniert oder was weiß ich. Und das ging mir nur auf die Klötze. Ich konnte das gucken und dachte, du weißt nicht, was ein Telefon ist, mach weg die Scheiße. Ich habe dann gesagt, esse ich jetzt eine Dose kalte Ravioli, damit ich kacken gehen kann. Ich hatte da null Bock drauf. Das lief ja auch immer zu dieser Irrlichtszeit, Sonntag 16 Uhr, die tote Zeit, weißt du? Draußen fällt das Laub von den Bäumen, du bist im Ruhrgebiet, du hast eine Strumpfhose an, weil draußen kalt ist und sie zeigen dir so eine Scheiße wie Catweasel und danach kam das Haus am Eaton Place, auch so eine unglaubliche Wichse, die dir einfach nur gesagt hat, versuche nicht als Personal in einem Herrenhaus zu arbeiten. Das war die Werbung dagegen, jemals Butler oder Hausmädchen zu werden. Und seitdem ich das Haus am Eaton Place gesehen habe, lege ich jedem Zimmermädchen, wenn ich irgendwo penne, 10 Euro hin, weil es mich einfach Das ist Ruby. Ruby, du hast die Kartoffeln nicht weggeräumt. Du bist jetzt maßgeregelt. Ja, Mr. Hudson. Schabunsen. So war die ganze Folge. Die Herrschaften saßen in ihren Stresemann-Anzügen bei irgendwelchen kleinen Scones, weil diese pervertierten Engländer. Das war sowas von mega beschissen.
Ich habe das gerade geguckt, tatsächlich.
Ab und zu Außenansichten des Herrenhauses, das so groß war wie Bottrop, und dann wieder rein in diese tieferen, weißt du, diese fensterlosen Untiefen, wo die alle gewohnt haben. Und dann bindet die Schürze.
Ja, wenn die drin waren, war das immer diese. Wenn die drin waren, hatten die immer diese Röhrenkameras. Das war auch wie bei der Doktor und das liebe Vieh. Weißt du, wenn draußen sah das immer alles total echt aus und dreidimensional.
Bei Fawlty
und wenn die
Towers.
Drin waren, auf einmal so. Fawlty Towers war es auch. Das waren diese typischen Röhrenkameras der 70er. Wenn die drin waren, war auf einfach alles so noch nicht mal zweidimensional, also so eindimensional, so flach.
Das war alles. Also Haus am Eden Place war auch richtig beschissen, richtig scheiße. Und das war so eine nihilistische Version von Downton Abbey, aber ohne jeden Story-Twist. Es war einfach nur düster und schrecklich. Und Cat Weasel fand ich ebenfalls richtig beschissen. Genau wie Rappelkiste. Das war irgend so ein abgewichster Pädagoge, hat sich dann da gedacht, wir nehmen mal richtige Kinder, damit es komplett kacke wird. Und dann Ratz und Rübe, so beschissene Handpuppen, wo ich bis heute nicht weiß, was wollten die? Was war die Botschaft so? Tritt keine Hunde werden tot? Oder Neues aus Uhlenbusch. Wir erzählen keine Geschichte. 30 Minuten lang, sonntags 13 Uhr. Weißt du? Auweia, der Hahn legt keine Eier.
Aber ich möchte sofort die Zeitschrift nochmal. Bevor du jetzt hier meine ganze Kindheit zerstörst.
Ich bin noch nicht fertig. Plumperquatsch war auch so eine Wichse. Weißt du, dieses mit Hanni van Heiden. Weißt du, dieses, schau mal, wir haben da so eine Art Frosch gehäkelt. Erzähl mal was. Hallo. Wo ich dachte, fickt euch bitte hart.
Aber es würde mich aber doch trotzdem interessieren, was an diesem Samstagmittag und Sonntagmittag-Programm, weil sonst gab es
nichts.
Da war nichts dabei für dich, auch Strandpiraten nicht.
Doch, Strandpiraten war
die ja Sache,
was, oh, Strandpiraten war ja auch, das waren keine Strandpiraten, das waren irgendwelche Ficker, die Holz abtransportieren. Das heißt, der Vorspann war ja immer so, dass 10.000 Holzstämme im Wasser schwammen und die hatten große Probleme wie, wir kriegen diese 9.000 Tonnen Eiche nicht nach Wisconsin. Ja, dann ruf Hank an. Dann haben die das weggezogen. Da war ja nichts, verstehst du?
Ja.
Da ist mir heute lieber, wenn irgendwelche Assis in der Antarktis irgendwie, keine Ahnung, auf Schleiereule gehen oder was. Dieses, es ist der härteste Job der Welt. Draußen kalt, keine Unterhose an. Wir fischen heute 4 Tonnen Walfleisch. Das gucke ich ganz gerne auf D-Max.
Ja.
Ein Sender, der nicht mal den Anspruch hat, dein Gehirn in irgendeiner Art und Weise so. Und den liebe ich. Aber auch die Strandpiraten, auch richtig beschissen so. Wo wurde gesagt, was ist denn das jetzt so? Es ist Sonntag, 15 Uhr, kann ich einmal was nicht mit der Arbeit zu tun haben? Und dann fangen die da an, irgendwelches Holz zu treiben. Es ging ja nur um Holztransporte. Man hätte auch sagen können, Holztransporte.
Nein, das stimmt nicht wirklich, Thorsten.
Lass ihn!
Das ist das, was über ist.
Aber ich kann nicht, wenn Holz springen, das stimmt doch nicht.
Lass ihn doch einfach abrennen.
Ordens, Thorsten. Jetzt pass auf. Oh, sein Gesicht verfinstert. Für alle, die nicht gucken, sein Gesicht verfinstert.
Verfinstert sich. Er hat das böse Wort mit W gesagt.
Die Waltons war halt so, die Waltons, der Vater wirkte im Prinzip mit seinen komischen Wife-Beater-Hemden immer wie so ein Triebtäter, so Hosenträger drüber. Und diese ganze Jim Bob, John Boy, was weiß ich, wie die alle hießen, die ganze Serie Waltons schreit, Freunde, bums weniger. Das war das Einzige. Mach einfach nix so. Und es war. Oh.
Danke. Der Tag, an dem Thorsten Sträter meine Kindheit komplett nur zerlegt hat und dann automatisiert hat.
Deine Kindheit bleibt dir. Aber es waren in dem Sinne, waren es wie wenig. Die Waltons. Es war einfach verschwendete Zeit. Ja, es war einfach verschwendet. Man hätte in der Zeit Apple-Aktien kaufen können für 5 Mark. Aber was haben wir gemacht?
Ja.
Die Waltons. Gute Nacht, Jim. Was hatten die auch für Probleme?
Ja.
Weißt du?
Ja.
Grandpa fährt in die Stadt Zucker holen. Alle so, leck mich am Arsch. Echt? Lässt er anspannen? Weißt du, wo man da so, wie viel Zucker wird er holen? Grandpa, der auch nicht starb, wo du jede Folge dachtest, dass jetzt nippelt er ab, jetzt ist
seine Pause. Weißt du, Gary, was ich mir gerade die ganze Zeit vorstelle, nicht nur wie Thorstens Kindheit war, wie Thorsten als kleiner Junge, wenn er jemals ein kleiner Junge war, nein, mit seiner schwarzen Mütze vom Fernseher saß und sich das angeguckt hat, sondern wie das am nächsten Tag, am Montag dann in der Schule war. Denn wir haben uns doch in der Pause und vorher immer über die Serien unterhalten, die wir gesehen haben. Und Thorsten stand in der Mitte und
hätte nur ich mochte das alles nicht.
Mit so einem kleinen Bart und mit der
Mütze. Schon so ein kleiner Bart und so einer Mütze. Hat der gestern diese Scheiße gesehen?
Ich hatte so lange blonde Haare. Das war richtig beschissen so. Und,
Tarzan mit Ron Ely.
Tarzan, Robin Hood fand ich auch gut. Dieses Robin Hood. Da gab es keine klare Storyline. Lalalala. Und er war, aber man sah gerne, wie er Bogen schießt. So. Man hat nur darauf gewartet, dass er anfängt, mit dem Bogen zu schießen. Es gab schon so ein paar, ich mochte auch Western von gestern gerne. Das waren ja bis zur Unkenntlichkeit vergrisselte Western von 1910 mit Zorro. Mit Cliffhangern in jeder Szene.
Ja.
Serials. Das habe ich ganz gerne gemocht. Das war,
Darauf basiert ja, auf diese Serials basiert ja Indiana Jones. Also das ist ja aus dieser Tradition heraus.
Bevor wir eine Serie daraus machen mit dem Titel Thorsten Sträter zerstört unsere Kindheit.
Ich zerstöre unsere Kindheit bei nicht. Es gab auch gute Sachen. Mir fällt das kein einziger ein. Aber es gab auch, sag noch zwei, drei Serien.
Es gab auch Mettbrötchen. Ja, lass es aufheben für nächstes Mal. Lass es bitte aufheben fürs nächste Mal. Das ist eigentlich eine gute Idee. Serials, Western von gestern. Mein Vorschlag ist, Mandalorian ist das neue Western von gestern.
Ja, das glaube ich auch.
Was Serials und Cliffhanger angeht. Ja. Gary, mit ein bisschen orientalischen Samurai-Sachen noch mit drin. Aber im Prinzip ist es eine Western.
Absolut.
Serie,
es ist eine Serie in dieser Tradition, die es ja damals in den 70er, 80er Jahren sehr viel gab. Hier auf der Flucht, hier Richard Kimball und so oder auch tatsächlich The Hulk. Auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, was hat das mit Mandalorian zu tun? Aber es waren ja immer Geschichten, wo ein Fremder, der aus irgendeinem Grund gejagt wird oder verfolgt wird von der Regierung, dass der in irgendeinem schnarchigen Dorf reinkommt und da den Leuten gegen irgendeinen Bösewicht, gegen irgendeinen Antagonisten hilft. Und diese Tradition wurde von den Machern von Mandalorian total aufgegriffen und so abgedatet. Und das ist das jetzt wirklich so ein...
Und natürlich für alle Star Wars...
Von diesen Serien, Entschuldigung.
Ja,
und für alle Star Wars Fans passieren jetzt natürlich unglaubliche Sachen, weil sie jetzt in die Tiefe gehen, also nicht nur in die Filme, sondern auch in die Videospiele und die Romane. Ohne es jetzt zu spoilern, die letzte Folge The Jedi hat unglaubliche Türen aufgemacht. Und auch die erste Folge der zweiten Staffel, die mit Timothy Oliphant, wo dann, also ich, ohne das jetzt zu spoilern, ein Freund von mir findet die Serie total beschissen, weil er sagt, das ist was für Star Wars Opas.
Was ist los? Was ist los mit den Leuten? Dass er nie den Helm abnimmt. Wir werden feststellen, am Ende der fünften Staffel, der Mandalorian ist John Cleese. Schon darauf freue ich mich.
Er hat ja schon einmal den Helm abgenommen, wir haben ihn ja schon einmal gesehen.
Ja, ich hab's noch nicht gesehen.
Aber freut mich auch. Nein, ich finde, die Serie ist ein einziger Fandienst. So, und die Serie sieht gut aus, die Serie macht unheimlich viel Spaß, es ist sehr, sehr retro. Es gibt unglaublich tolle Gastauftritte, also Timothy Oliphant oder jetzt die letzte Folge. Ich dachte wirklich, ist er das? Ist er das? Und es ist Michael Biehn. Es ist tatsächlich Michael Biehn aus John Connor. Er ist nicht John Connor. Er ist John Connor.
Nein, Kyle Reese aus Terminator.
Die Seife, die bis in die Achselhöhlen dringt.
Er ist der Erzeuger von John Connor. Genau, das ist richtig.
Das war noch was man nachvollziehen konnte. Das haben wir verstanden.
Apropos Zeitreisefilme, ganz, ganz richtig. Das ist also, wie gesagt, Mandalorian feiere ich gerade sehr, sehr, sehr gut ab. Hat einer von euch Truth Seekers gesehen auf Prime?
Ja, ich. Die ersten zwei Folgen habe ich gesehen.
Mit Nick Frost und Simon Pegg. Ich habe sie komplett gesehen. Was sagst du dazu?
Ja, also das, was ich gesehen habe, beziehungsweise ich habe dann auch nicht weiter geguckt, weil mich die Figuren einfach nicht so, die ganze Thematik hat mich nicht so richtig angesprochen tatsächlich. Also ich fand es auch die ganze, so wie es aussah, ich fand es nicht wirklich witzig. Ich habe das Gefühl gehabt, die ganzen Simon-Peck-Sachen, die hat man an einem Tag komplett abgedreht. Und es hat ein paar, wie immer, ist ja bei solchen Sachen, kann man immer sagen, ja, da ist hier und da ein schöner Moment bei. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat mich das nicht so richtig gepackt.
Ich habe sie komplett gesehen. Sie wird ein bisschen besser gegen Ende. Es gibt einen guten Twist am Ende noch. Okay. Aber ich kann euch eine Alternative empfehlen zu Truth Seekers, und zwar Ghosts. Auch eine BBC-Serie, gibt mittlerweile 2 Staffeln. Hast du die gesehen, Gary? Hast du
reingeguckt? Nee, leider nicht.
In Ghosts?
Nee, leider nicht.
Das ist ein Pärchen... In ein Pärchen, was in ein Haunted House zieht.
Ja.
Und nur sie kann durch einen Unfall, sie fällt irgendwie auf den Kopf, kann sie die Geister sehen, die da drin wohnen. Das sind Geister aus allen Epochen. Da ist ein Steinzeitmensch dabei, ein Elisabethaner und ein Politiker, die genauso aussehen wie in dem Moment, als sie gestorben sind. Das heißt, einer hat auch keinen Kopf. Und der Politiker ist auch sehr schön, hat keine Hose an. warum? Wird nie erklärt, ja, aber genau, das macht sehr, sehr viel Spaß. Du hast mir noch eine Serie gegeben, Gary, Wasted. Davon habe ich jetzt 3 Folgen gesehen. Sag mal kurz was dazu.
Ja, Wasted ist eine Serie, davon gibt es auch nur eine Staffel, also es gibt nur 6 Folgen. Und Wasted ist für mich wirklich so der legitime Nachfolger von Spaced.
Oh,
oder nicht der legitime Nachfolger, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber,
große Worte,
genau. Aber wenn man Space mochte, könnte man Gefallen an Wasted finden. Und der Unique Selling Point, der UIP, ist halt das, wie heißt er noch?
Sean Bean.
Sean Bean, genau. Sean Bean.
Mr. Bean, der andere Mr. Bean.
Spielt er praktisch in seiner Rolle, die er auch in Game of Thrones gespielt hat. Sieht genauso aus. Spielt er praktisch den Mentor, beziehungsweise das Unterbewusstsein von einer, den Spiritual Guide von einer Figur. Und das ist tatsächlich sehr witzig. Und da war ich schon alleine da war ich neugierig, ob die das konsequent durchziehen. Und das wird wirklich nicht konsequent durchgezogen. Auch da muss man sagen, ich habe sehr gelacht bei manchen Sachen. Aber dann war mir dann hier und da der Humor tatsächlich so ein bisschen zu eklig. Bei einer gewissen Folge, ich glaube sogar direkt bei der dritten Folge mit dem Stück Scheiße da, das fand ich jetzt, da habe ich so gedacht, muss man da eine ganze Folge drucken.
Das habe ich, ja. Also ich muss sagen, es hat nicht nur die Space-Thematik, es hat nicht nur den Space-Look auf jeden Fall.
Aber es hat den Charme nicht.
Es hat den Charme nicht und es hat den Witz nicht. Also da muss ich wirklich sagen. Das ist ja sowieso so ein Thema, so unheimliche Sachen, so Gruselsachen mit Humor. Das kann funktionieren, das muss aber nicht immer funktionieren. Wo es sehr gut funktioniert, muss ich mal Werbung machen für unseren lieben Freund Tommy Krappweiß. Der hat nämlich eine neue Serie bei Audible am Start. Kohlraben Schwarz heißt die.
Ja.
In der Hauptrolle Michael Kessler. Ich verwechsel mal immer.
Ja.
Michael Kessler, der spielt einen Polizeipsychologen Stefan Schwab, der nach Rosenheim muss, um dort einen Fall zu klären, um jemandem zu helfen. Da geht es um mehrere Mörder, die basierend auf einem alten bayerischen Märchenbuch morden. Weiterhin spielen mit noch Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht. Erzähler ist der wunderbare Götz Otto. Und Michael spielt den Hauptdarsteller. Und Tommy hat das produziert, auch co-geschrieben. Und das Ganze ist eine Mischung aus, Rosenheim-Cops und Supernatural. Und macht richtig Spaß. Jede Folge ist ungefähr eine Stunde lang. Es gibt 8 Folgen bei Audible. Kohlraben Schwarz, eine große Empfehlung, was Hörbücher angeht gerade. Und einen ganz, ganz lieben Gruß an unseren lieben Freund Tommy. Hast du richtig, richtig gut gemacht.
Vor allen Dingen sowas wünsche ich mir ja schon lange. Weißt du, dass da auch mal so Sachen sind, die auch mal Humor haben. Weißt du, dass da Leute mal ein Hörspiel machen, die auch aus der Humorszene kommen. Verstehst du? Und trotzdem aber auch begreifen, warum, dass es jetzt aber auch nicht nur ein Karlauer ist, sondern dass das eingebettet ist in einer interessanten Handlung, also in einer spannenden Handlung. Das finde ich gut.
Wo wir gerade bei Kollegen sind, die auch schon bei uns zu Gast waren, unser lieber Freund Marco Göllner hat ein neues Buch. Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Eine Sammlung. Es ist jetzt nicht wieder seine Oma Bertha, sondern es ist eine Sammlung seiner Kurztexte und ein paar Kurzgeschichten sind auch drin. Und vor allen Dingen sind die Texte drin, die er für fest und flauschig gesprochen hat. Er hat ja lange Zeit den das Intro gesprochen für Jan Böhmermann und Olli Schulz für Fest und Flauschig. Also auch da ein sehr, sehr lesenswertes, sehr kurzweiliges Buch, was man so zwischendurch mal so reinlesen kann. Mhm. Eigentlich so ein Klobuch.
Ich wollte es nicht sagen, du hast es jetzt gesagt.
Ja, ich finde das aber gut.
Ich meinte das auch gar nicht negativ.
Nein, ich finde das auch nicht. Olli Hilbring sagt ja auch, er macht eigentlich Klobücher, Klo-Cartoon-Bücher, die man schön auf dem Pott mal zwischendurch mal lesen kann. So, was hatten wir denn noch? Ja, ihr Lieben, wir müssen mal ganz kurz über zwei Leute sprechen, die uns verlassen haben. Und zwar Karl Dall und Sean Connery.
Das hätte man auch nie gedacht, dass man die beiden mal in einem Satz nennt.
Ja, Karl Dall und Sean Connery. Ja. Beides absolute Legenden und ich habe nicht jeden Sean Connery-Film gesehen, habe ich festgestellt. Also ich habe natürlich jeden Bond-Film gesehen. Ja. Und ja, klar war er der beste Bond, weil er natürlich auch der Erste war und weil er die Rolle auch...
Naja, streng genommen war er ja nicht der Erste, aber egal.
Er war nicht der Erste, aber hast du den Ersten jemals gesehen, amerikanischen Fernsehfilm?
Nee.
Ja, ich habe den, ich kann dir den gerne mal geben, dann weißt du aber, warum
du Sean Connery...
Ah, okay. Ich habe den, ja, das ist ein großer Scheiß, auch nicht besonders gut.
Okay.
Und ich habe aber auch natürlich, ich habe ein paar Filme einfach nicht gesehen, ich habe Outland nicht gesehen, ich habe Sardos nie gesehen.
Sardos habe ich gesehen, aber auch Sean irgendwie Connery verdrängt wieder.
Ja, aber Sean Connery hat natürlich auch dann im späteren Laufe seiner Karriere natürlich großartige Sachen abgeliefert. Name der Rose.
Ja, wenn man so
Untouchables.
Will, ja, wenn man so will, sein dritter Akt, wenn man da von seiner Karriere jetzt sprechen will, da hat er nochmal richtig aufgedreht und wurde da zu einem sehr, sehr gern gesehenen Darsteller, wo man sich immer darauf gefreut hat, im Stile von Michael Caine zum Beispiel oder so. Ne? Also man wusste wenn Sean Connery mitspielt, mit ganz wenigen Ausnahmen, konnte man sich das immer angucken. Es war immer eine gute Unterhaltung. Ne? Untouchables, großartig.
Naja, also auch Highlander natürlich, selbst wenn er Gastrollen gespielt hat, selbst wenn er am Ende von Robin Hood mit Kevin Costner einfach vom Pferd gestiegen ist, das hat ja schon gereicht.
Ja.
Aber Sean Connery war natürlich Schotte durch und durch und war der beste Sean Connery, den es gab, weil er hat ja immer nur sich selber gespielt, wenn ich das jetzt mal so despektierlich sagen darf. Er hat ja nie irgendwie, selbst wenn er einen irischen Polizisten gespielt hat in Untouchables, hat er ja nie seinen schottischen Dialekt irgendwie drangegeben. Ja. Oder denk mal an Jagd auf Roter Oktober, da spielt er verdammt nochmal einen russischen U-Boot-Offizier und spricht schottisch die ganze Zeit. Also auch ohne nur den Ansatz zu sagen, ich versuche jetzt mal ein normales britisches Englisch zu sprechen, der hat da total drauf geschissen. Du hast für Sean Connery bezahlt und du hast Sean Connery gekriegt.
Ja, genau. Ja, absolut.
Da gibt natürlich. Und, recht. Da muss mir recht geben. Und Sean Connery ist gestorben mit 90 Jahren. Karl Dall ist gestorben, wie gesagt, von Karl Dall
Jahren
zu Sean
leider,
Connery.
Leider.
Ja.
Leider. Ein Anarchist vor dem Herrn und also Insterburg und Co.
Ja.
Habe ich damals geliebt, weil die einfach so wahnsinnig anarchistisch waren. Und Karl Dall hat etwas gemacht. Er hat wenn wir jetzt in diesen Zeiten reden, wenn wir über Leute reden, die beschimpft werden und die gedisst werden. Und Karl Dall hat das kultiviert in seiner Sendung Dallas. Und er hat, wenn er Leute fertig gemacht hat, hat er das immer in Anwesenheit der Leute gemacht. Wo heute Leute irgendwie auf Twitter schreiben, Karl Dall hat das nämlich immer, das fiel mir nämlich nochmal beim Angucken einiger Dallas-Folgen auf, immer in Anwesenheit der Leute gemacht. Also immer mit Stil und mit Klasse. Das muss man wirklich sagen.
Mhm. Dallas war auch richtig gut, die Talkshow war es. Karl Dall war für mich, genauso wie Phipps Asmussen auch, immer so ein Künstler, die immer so rumschwirrten, also die man immer so auf dem Plan hatte, wo ich aber ehrlich gesagt nie ein großer Fan von war. Aber trotzdem immer viel Respekt hatte und hat immer Spaß gemacht. Also sagen wir mal so, ich habe nie abgeschaltet, wenn Karl Dall im Fernsehen zu sehen war.
Oder bei Verstehen Sie Spaß. Aber du hast ihn noch getroffen sogar noch neulich, ne? Oder, Thorsten?
Ja, was heißt neulich im Januar und zwischendurch habe ich ihn mal getroffen. Wir waren nicht wirklich gut bekannt, aber er war ein sehr, sehr herzlicher Mensch und ich habe auf dem Geburtstag von Hugo Egon Balder, da haben wir was gemacht, eine Sendung, habe ich schon den ganzen Abend mit ihm und dem ebenfalls hochgeschätzten Mike Krüger zusammengesessen. Und man hat einfach gehört, wie Mike Krüger und Karl Dall erzählt haben. Und ich habe ihnen gesagt, also das müsst ihr, und wenn ihr es nur in Hamburg macht, ihr müsst einen Bühnenabend machen. Ihr müsst einfach erzählen, was ihr alles gemacht habt, weil ich habe mich scheckig gelacht. Ja, und das war wirklich extrem, extrem lustig. Und das war jetzt keine Arschkriecherei, sondern es war zum Wegschreien. Also habe ich zugesehen, dass ich immer mit einem Gin Tonic in der Garderobe entweder von Karl Dall oder Mike Krüger aufkreuze, weil die da auf der Couch saßen. Da habe ich auch ein sehr schönes Bild von. Schicke ich euch nachher, könnt ihr mal einblenden. Und das war so extrem lustig. Und das ist, und als er dann gestorben ist, ich habe dann einen Tweet gemacht. Und daraufhin hat sich dann eine Redaktion, Boulevard-Redaktion gemeldet, ob ich ein Video noch schicken könnte. Aber ich hatte alles gesagt und habe denen auch gesagt, dass ich da Karl Dall sehr verehrt habe, aber jetzt natürlich keinen. Mm. Man rückt sich immer so schnell in die Nähe von solchen ikonischen Menschen. Ja, ja. Ich kannte ihn nicht wirklich gut und sie mögen bitte die richtigen Weggefährten fragen und nicht mich. Ja, genau. Und weil ich würde, das Video würde auch lang werden, ja.
Ja, ich habe mal erlebt, wie Mike Krüger über Karl Dall gesprochen hat. Wir hatten mal einen gemeinsamen Auftrittabend und abends und saßen danach wirklich in der Kneipe. Und wir haben alle wirklich, da waren noch, Tobias Mann war noch dabei und eure Mütter und Nils Heinrich. Und wir haben nachher wirklich quasi fast bei Mike Krüger auf dem Schoß gesessen, weil Mike Krüger wirklich erzählt hat von Peter Alexander und von Gottschalk. Und dann fing er an, über Karl Dall zu reden und machte dann Karl Dall auch nach. Und das war unheimlich lustig. Karl Dall hat eine Biografie geschrieben, das wissen viele gar nicht, die heißt Auge zu und durch. Die ist sehr, sehr lesenswert. Also seine Nachkriegskindheit und dann diese ganze 68er-Geschichte mit Insterburg und Co., das ist wirklich ein Künstlerleben, ganz großartig. Und ich muss sagen, wenn Maradona die Hand Gottes war, dann war Karl Dall das Augenlid Gottes.
Ja, warum war Maradona nochmal die Hand Gottes? Ich habe das immer noch nicht kapiert.
Warum? Maradona war die Hand Gottes, Gary. Warum? Du hättest das jetzt längst mal googeln können, weil er 86, das war der Riesenskandal, 86 bei der WM, hat er ein Handspiel gehabt und hat damit das entscheidende Tor gemacht. Das war aber eindeutig ein Handspiel. Maradona sagt ihm nachher, ja, das war nicht ich, das war die Hand Gottes. Seitdem hieß er die Hand Gottes.
Alles klar, verstehe. Einfach bin ich nicht so firm.
Nein, ich interessiere mich da auch nicht.
Ich weiß nicht, ich habe nur Maradona, an Maradona denke ich immer gerne. Als er, da hat er noch niemals gespielt mehr. Also ich fand ihn immer toll als Fußballspieler, aber mein Lieblingsding war wirklich vor dem Match, die Fußballfans unter euch, die wissen jetzt genau, welches Jahr das war. Das war die Deutschland-WM, ich glaube, als Deutschland gegen Argentinien gespielt hat und Maradona sich im Vorfeld sehr aus dem Fenster gelehnt hat, von wegen, dass Argentinien Deutschland zerlegen wird. Und dann hat Deutschland Argentinien, ich glaube, 7-0 oder?
Das war 2014 war das.
Ja.
Das war nicht die Deutschland-WM, das war, glaube in Frankreich waren die
ja
gerade,
oder? Ja, stimmt.
Aber das war 2014, ja, das habe ich gesehen
auf das Spiel. Ja, es war ein tolles Spiel. Ja. Also.
Nein, das ist auf jeden Fall auch ein Riesentyp gewesen, auch wenn er nur 1,61 groß war. Aber kleine Leute sollen ja auch manchmal. Aber auf jeden Fall ist er es.
Du musst die Sätze zu Ende reden, Hennes.
Ich weiß, aber ich wollte einfach den Satz einfach mal so ausblenden.
Ich muss noch
zur Bank, Leute. Was? Dass du immer zur Bank musst. Pass auf.
Wir sind doch nicht mal zur Hälfte
durch. Wir sind doch nicht mal zur Hälfte durch. Pass auf, wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist eure liebste Kotzszene im Kino?
36.
Eure liebste cineastische Kotzszene. So, pass auf, da kamen jetzt einige, die meisten haben geschrieben Stand by Me. Gary, da müsstest du eigentlich auch sagen.
Würde ich auch, das wäre mein Favorit. Einfach auch, weil das nicht einfach nur eine ekelhafte Kotzszene war, sondern weil die wirklich auch, das war ja eine Geschichte.
Das war eine Geschichte, ja. Und, war großartig,
und,
ja.
Und es war ein wunderbares Finale von einer Underdog-Geschichte, also von daher ganz
klar. Ganz richtig. Dann habe ich hier noch Team America. Ja, die Szene
im Hintergrund.
Ja. Die ist mir ein bisschen zu kurz. Also, die ist sehr lang, aber mir ist immer noch zu kurz. Dann gibt es so Sachen wie Meet the Feebles, natürlich Sinn des Lebens. Terry Jones im Restaurant ist natürlich auch legendär. Ist eigentlich die Kotzszene, die alle Kotzszene beenden sollte. Dann gibt es natürlich den Exorzisten. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Natürlich. Das nennt man, glaube ich, Projectile Vomiting. Ne? Das ist so ein schöner englischer Begriff.
Da wurde das bestimmt, der Film hat das auf jeden Fall geprägt, diesen Ausdruck.
Ja, also dieses sehr zielgerichtete Erbrechen.
Ja.
Dann die Hexen von Eastwick.
Ja.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das ist die Kotzszene der Kotzszene. Kontext ist noch eine Kirsche. Und das ist halt schon ziemlich fantastisch,
Daryl Van Horn,
Jack Nicholson, großartiges Kostümbild damals, wirklich fantastisch, was er da getan hat.
Sehr viel Spaß gemacht.
Und, genau, und dieser kleine Pferdeschwanz hinten.
Ganz großartig kombiniert, wie er dann in so einem beige-weißen Leinen-Baumwollanzug mit Kapuze und Mantel alles mit Kirschen vollkotzt. Da stimmt auch inszenatorisch alles. Zwischendurch Dialoge, wie er es schafft, so erschöpft auszusehen. Es hört einfach nicht auf. Es ist eklig und trotzdem amüsant. Also Kurzszene aus Die Hexen von Eastwick. Mein Favorit.
Ja. Absolut. Und es gibt ja immer diesen Trick, man sieht das ja meistens in den alten Filmen, dass die Leute dann so hier so eine Düse an der Seite, so ein Schlauch, und dann sieht man das. Was habe ich hier noch? What We Do in the Shadows? Sowohl im Film als auch in der Serie eine sehr schöne Kotzszene, wobei in der Serie es ja nochmal einen Tacken härter abgeht, wenn der Obervampir da menschliche Nahrung zu sich gibt. Und dann natürlich Trainspotting. Sowohl in Trainspotting 1 und 2 gibt es sehr, sehr schöne Kotzmomente. Habt ihr denn eine schöne Kotzgeschichte?
Nee.
Von euch?
Gibt keine schönen Kotzgeschichten.
Ich habe eine schöne Kotzgeschichte.
Toll.
Gary, erzähl mal.
Ich war klein und ich könnte jetzt sogar ein Foto davon, weil Minuten vorher hat meine Mutter ein Foto von mir gemacht, wie ich klein und mit einer Zugschaffnermütze auf dem Kopf auf dem Sofa lag. Ich war krank. Und durfte den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, und meine Mutter hat Besuch bekommen. Es war irgendein Bekannter war da, und ich merkte plötzlich, wie das sich verselbstständigte und mir hochkam. Und ich versuchte sprichwörtlich mit Händen und Füßen darauf hinzuweisen, dass da jetzt gleich was passiert. Ich saß da wirklich schon mit dicken Backen. Und dann habe ich wirklich so komplett über beide drüber gekotzt.
Also das es ging über Tische und Bänke.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Damals wurde der Begriff geprägt.
Ja, ja.
Ich hatte mal im Krankenhaus einen schönen Kotzmoment. Kam ich gerade aus dem OP, war ein paar Stunden wach, kam aus der Narkose und hatte total Lust auf Cola. Und hatte vorher eine Banane gegessen.
Ja.
So, den Rest überlasse ich jetzt eurer Imagination. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall war mir gar nicht schlecht. Es war einfach nur, es kam halt einfach wieder raus. Das wird es einfach. Und der Pfleger meinte, sagen Sie doch einfach das nächste Mal vorher Bescheid.
Der Pfleger vor allen Dingen. Du hattest damals schon einen Pfleger, das ist schön.
Der Pfleger.
Ja.
Genau, ich hatte damals schon, im Bogen gibt es keine. Gibt es keine Schwestern und Brüder, sondern Pfleger. Für das nächste Mal, schreibt uns doch mal bitte euren Lieblingsanfang eines Filmes. Also wir hatten jetzt die schönste Kotzszene, und schreibt uns doch mal bitte eure Lieblingsanfang, den ersten Moment. Ich meine jetzt gar nicht so, nach 2 Minuten passiert das und das, wie in einem James-Bond-Film zum Beispiel. James Bond fliegt dann mit Skiern von Berg und der Fallschirm in der Union Jack geht auf. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber wirklich, wenn ein Film anfängt, und weil früher haben Filme ja auch einen Anfang gehabt, waren ja quasi die Credits der Anfang, wenn ihr euch erinnert. Bei so Hitchcock-Filmen zum Beispiel, da wo stand Alfred Hitchcock präsentiert, da kam der Filmtitel, dann kamen erst die ganzen Schauspieler, alles. Dann kam Kamera.
Also praktisch die Endcredits kamen am Anfang.
Ganz genau. Was ist euer liebster Anfang? Das kann von der Animation her sein, das kann davon sein, was passiert. Ich gebe mal einen vor. Mein Lieblingsfilmanfang ist, die Leinwand ist schwarz, eine rote Schrift erscheint und die Stimme von Sean Connery sagt: From the dawn of time we came, moving silently through the centuries, having lived many secret lives. Nobody knew we were among you until now. Here we are! Also der Anfang von Highlander. Ja. Dieses unglaubliche Intro. Damit fängt der Film an. Das geht sofort los. Ja. Das ist mein Lieblingsanfang. Und
Mein Lieblingsanfang ist die oberen 10.000 mit Frank Sinatra, Bing Crosby,
Grace Kelly,
wo alle erstmal vorgestellt werden, und alle, das ist ja ein Musical-Film, der nur gute Songs hat. Es gibt keinen beschissenen Song. Da ist True Love drin, weißt du schon. Ne?
Ist da nicht sogar drin Nice Work If You Can Get It?
Nein, Guys and Dolls, glaube ich. Ich weiß es aber jetzt gar nicht.
Ah, genau. Did you ever?
What a swell party this is.
Den meinte
ich. Und alles Mögliche.
Ich kenne einige in der Version
von... Who Wants to Be a Millionaire, True Love. Und alle...
Genau,
Der Vorspann läuft, werden alle kurz angespielt. Es gibt so ein Potpourri aller tollen Songs. orchestral. Ah, und dann geil. Beginnt der Film und das ist für mich ein super Anfang, fantastisch. Habe ich sehr geliebt. Und natürlich Lego Batman Movie, wo schwarz.
Auch ja, schön.
Das ist auch fantastisch.
Sehr geil.
Ja.
Ja.
Ein großer Anfang. Gary, fällt dir spontan ein Anfang
spontan ein? Spontan fällt mir, wobei ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt mein Lieblingsanfang, da mache ich mir nochmal Gedanken, bis zum nächsten Mal habe ich da richtig was, aber spontan fällt mir tatsächlich der Anfang von Lethal Weapon 2 ein, wo es nämlich sofort mit der Action losgeht, also sofort. Also das hat mir damals, das hat man damals noch nicht so oft gesehen. Heute ist das nichts mehr Besonderes, aber damals fand ich das sehr klasse, sofort mit der Action einzusteigen. Man ist sofort von der allerersten Sekunde wieder mit drin mit den beiden Kollegen und das fand ich sehr gut. Aber mir
fällt vielleicht ist mein Lieblingsanfang auch von Batman Returns. Diese ganze Geschichte mit dem Pinguin. Da, da, da,
oh, da, da, sehr
dann.
Schön.
Zack, ins Wasser.
Sehr
und dann,
schön.
Da, 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 ja. da, und dann Kanalisation. Die Musik von Danny
schwillt
immer weiter an.
Ja, ja, ja.
Also es gibt eine Menge Anfänge. Schreibt uns einfach. Wir reden beim nächsten Mal drüber. Wir haben in unserer Lost-Episode die Mystery Box bereits aufgelöst und den Gewinner gezogen. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang von Bastian Pastewka, unser letzter wunderbarer Gast, und Ryan Gosling. Und es kamen sehr viele Zuschriften über post@streberg.de. Mhm. Der Zusammenhang von Bastian Pastewka und Ryan Gosling ist folgender. Es gibt mehrere Ansätze wieder. Folgender ist, Bastian Pastewka ist mal aufgetreten als Ottmar Zittlau in der Bulli-Parade mit, natürlich mit Bulli Herbig. Bulli Herbig hat den Film gedreht, Periode 1, Traumschiff Surprise, mit Till Schweiger. Till Schweiger spielt mit Inglourious Basterds mit Brad Pitt von Quentin Tarantino. Übrigens ein sehr guter Auftritt von Herrn Schweiger, muss man auch mal sagen. Brad Pitt spielt damit. Brad Pitt spielt zusammen mit Anthony Hopkins in Meet Joe Black heißt der. Meet
Joe Black.
Rendezvous mit Joe Black, ganz genau. Und da spielt Anthony Hopkins mit. Und Anthony Hopkins spielt zusammen mit Ryan Gosling in dem Film Das perfekte Verbrechen. Das ist nur ein Weg gewesen. Es gab
Fracture,
mehrere.
Im Original Fracture.
Ganz genau. Auch ein sehr, sehr guter Film. Das war der Weg von Bastian Pastewka zu Ryan Gosling. Der Gewinner der Mystery Box, die Mystery Box geht nach Stuttgart dieses Mal und zwar zu Thomas Kessler. Nicht zu Martin Kessler, nicht zu Michael Kessler, sondern
zu Thomas
Kessler.
Jetzt muss man dazu sagen, der letzte Podcast ist verschütt gegangen. Wir haben Thomas Kessler neulich schon gezogen. Das muss man auch sagen.
Das hat der Hennes gesagt. Ja,
okay, alles klar. Gut.
Ja.
Gut, pass auf, dann kriegt Thomas Kessler trotzdem eine Box und wir ziehen einfach beim nächsten Mal von denen, die auch noch geschrieben haben, wir geben dann noch eine Mystery Box. Also
ja,
wenn klar. Ihr jetzt nicht.
Wir haben ja genug.
Ja, haben wir auch. Das muss ja. Wir haben. Warum nicht? Guck mal, wir sind unseren Fans einen Podcast schuldig, dann können wir nochmal eine Mystery Box. Wir sind doch nicht so.
Ja.
Okay. Oder? Bist du so geizig, Gary?
Ja, von dir aus.
Ja, von mir aus. Okay. Dann machen wir alles. Also wenn ihr jetzt nicht dabei wart und bei der Mystery Box mitgemacht habt, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die folgenden Zusammenhang herausfindet. Was verbindet Karl Dall, hier vorne, Karl Dall, hier ist er, und Steven Spielberg? Es gibt eine Connection von Karl Dall und Steven Spielberg. Post bitte an post@streterbender-streberg. Per E-Mail, nicht über Facebook und nicht über Instagram und nicht über Twitter. Bitte, ich halte nochmal die Karl Dall LP, die übrigens signiert ist.
Oh, sehr schön.
Kamera. Karl Dall, was die Verbindung von Karl Dall und Steven Spielberg? Ich weiß nicht, wie machen wir das jetzt? Kriegen wir dieses Jahr noch einen Podcast? Wir gucken einfach mal.
Ja, wir sollten das Jahr in Jahren sollten wir einen einstündigen Sonderpodcast machen.
Wir sollten nochmal was machen, genau.
Ja.
Also nochmal danke für euer Verständnis und eure Geduld, dass das dieses Mal nicht geklappt hat. Habt ihr irgendwie noch Empfehlungen? Habt ihr noch irgendwie was, was ihr unseren Bärbels noch zu sagen habt?
Ach so, nee.
Okay.
Gary, du hast noch diese Serie auf Amazon Prime gesehen. Vivarium.
Nee, das ist keine Serie, das ist ein Film. Vivarium mit Jesse.
Erzähl das nächste Mal davon. Ich muss jetzt zur Bank, die macht gleich zu.
Thorsten muss zur Bank. Also wenn ihr Spaß gehabt habt, wie immer abonnieren, weitersagen, teilen, soziale Netzwerke, Instagram, Twitter, Patreon, bla 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 bla. Wir wünschen euch eine besinnliche, halbwegs normale Adventszeit, genau, bis Weihnachten. Und wir
bleibt gesund,
hören uns bestimmt nochmal. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund und bleibt
wahnsinnig normal. Oder was soll, achso.
Werdet nicht wahnsinnig in dieser Zeit. So, ihr Lieben, war schön mit euch.
Ja, ganz genau.
Und das Schlusswort hat wie immer der Gerry, der Streberch.
Alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Streberg.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch
das
Video
gemacht haben.
Ja, das, ja, ist so, weißt du, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren.
Die Abspanner, kann man
da unten, da genau, da? Auf deinem Gesicht, da
auf meinem Gesicht.
Dann, ja, genau.
Da hin?
Ja, genau.
Sieht man mich dann überhaupt noch?
Ja.
Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann
man sollte das machen, dann ist man immer
kann man
voll dabei.
Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.